Netflix veröffentlicht jedes Jahr zahllose Filme. Aber welche davon sind wirklich gut? Wir haben euch die bisher 10 besten des Jahres 2021 herausgesucht. Hallo und herzlich willkommen zum Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo wir über alles reden, was ihr mit einem Klick auf euren Streaminggeräten, sei es ein Fernseher, euer Laptop oder was auch immer, erreichen könnt. Und während wir normalerweise hier im Streamgestöber sehr viel über Serien reden, haben wir uns gedacht, wir müssen eigentlich mal die Filme ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen, denn es werden ja auch zahllose Filme veröffentlicht bei unterschiedlichsten Streamingdiensten, dass sie kaum noch zählbar sind. Und deshalb haben wir uns heute auf einen Streamingdienst, den ihr sicherlich alle kennt, beschränkt, nämlich Netflix, und wollen uns ein paar Netflix-Filme angucken, was denn da dieses Jahr wirklich schon Gutes herausgekommen ist. Und weil ich hier nicht ganz alleine über Filme reden will, habe ich mir einen der größten Filmfans überhaupt, die ich kenne, eingeladen und begrüße hier ganz herzlich Matthias Hopf. Hallo Matthias!
Hallo Esther!
Ja, Netflix, wenn wir über Netflix-Filme reden, sollten wir vielleicht erstmal ganz vorher eingrenzen, was Netflix-Filme in unseren Augen überhaupt sind. Denn Netflix hat ja einen Katalog von, ich weiß nicht, Tausenden, Zehntausenden Filmen. Ich kann das gar nicht mehr zählen. Und wenn wir jetzt Netflix-Filme bei uns in der Redaktion sagen, was meinen wir damit, Matthias?
Also ich glaube, ganz wichtig ist es, unter zwei großen Kategorien zu unterscheiden. Einmal finden sich im Netflix-Katalog sehr viele lizenzierte Titel, die von den unterschiedlichsten Studios eigentlich stammen. Also das sind dann Filme von Warner, Filme von Disney. Gut, seit Disney Plus auch nicht mehr so viel. Aber ihr habt die Idee, also Netflix hat so ein rotierendes Angebot, was dann monatlich oder was auch immer ausgetauscht wird. Und das sind ganz unterschiedliche Titel. Aber wenn wir in der Redaktion von Netflix-Filmen reden, dann meinen wir alle Filme, die dieses Netflix-Original-Branding haben. Das ist dann auf der Seite auch meistens dadurch markiert, dass es so ein kleines rotes N irgendwo oben links oder rechts im Eck gibt. Also Netflix ist da schon bemüht, irgendwie die eigenen Inhalte auszuzeichnen. Aber selbst dann, wenn wir uns dieses Volumen an originalen Netflix-Filmen, die ja wöchentlich mittlerweile wirklich zuhauf erscheinen, anschauen, selbst da könnte man auch nochmal unterteilen und sagen, es gibt Filme, die sind wirklich von Anfang an im Hause Netflix entstanden, von Netflix in Auftrag gegeben. Da war von Anfang an klar, dass die eines Tages auch bei Netflix veröffentlicht werden. Aber dann gibt es natürlich auch viele Filme, die sind erstmal unabhängig von Netflix entstanden und haben dann zum Beispiel auf einem Filmfestival Premiere gefeiert und wurden dort von Netflix eingekauft, aber sind dann natürlich später exklusiv bei Netflix zu sehen. Und was wir jetzt in der Corona-Pandemie ganz oft erlebt haben, dass einige Filme, die ursprünglich ins Kino hätten kommen sollen, dann doch irgendwie nicht dorthin gekommen sind, eben weil die Kinos geschlossen waren lange Zeit, die Verleiher nicht wussten, können wir da unseren Film noch reinbringen, und dann wurden zum Beispiel internationale oder weltweite Rechte an Streamingdienste verkauft, und Netflix war da, würde ich mal sagen, sehr fleißig. Ich glaube, einer der bekanntesten Filme, die da so zu Netflix gewandert sind, ist der Animationsfilm Die Mitchells gegen die Maschinen. Der sollte erst von Sony ins Kino gebracht werden, aber ist jetzt bei uns auf Netflix gelandet, eben wegen der Corona-Pandemie. Ich glaube, das war jetzt fast schon ein bisschen zu detailreich. Ich glaube, wichtig ist einfach nur zu wissen, dass es lizenzierte Titel bei Netflix gibt und dass es Netflix-Originalfilme gibt. Und wie sich diese Netflix-Originalfilme zusammensetzen, ist, glaube ich, für uns als Zuschauende erstmal nicht so wichtig. Das wird dann erst interessant, wenn du dich wirklich mit der Entstehungsgeschichte, glaube ich, des Films beschäftigst.
Ja, danke. Das war auf jeden Fall eine sehr schlüssige Erklärung, denke ich. Hoffe ich, dass alle das verstanden haben. Und vor allem ist es natürlich für uns gut, wenn wir sagen, wir empfehlen jetzt hier nicht die von Netflix eingekauften, also lizenzierten Titel, die ja irgendwann wieder aus dem Programm verschwinden, weil sie die nur für eine gewisse Zeit, sage ich mal, von den Verleihern oder von den Produktionsfirmen mieten im weitesten Sinne, sondern die sie wirklich selbst besitzen, also die niemals wieder wahrscheinlich aus dem Programm verschwinden werden. Das heißt, diese Empfehlung, die wir heute abgeben, werden dann hoffentlich auch lange Bestand haben und insofern ja euch noch lange begleiten können. Nun ist es aber so, muss man dazu sagen, dass so, wer in der Filmwelt ein bisschen unterwegs ist, schon mitgekriegt haben sollte, dass Netflix-Filme nicht unbedingt den besten Ruf haben oder beziehungsweise eher so immer ins Mittelfeld fallen. Also ich merke das auch bei mir selber, dass ich meistens, wenn ich einen Netflix-Film geguckt habe, den irgendwo auf der 1 bis 10 Movieplot-Skala zwischen, ich sag mal, 4 und 6 bewerte. Also dieses dröge Mittelfeld von, ja, kann man mal gesehen haben und doch gleich wieder vergessen. Geht dir das ähnlich, Matthias, oder ist das ein böses Vorurteil?
Ja, also ich habe das auch schon bei mir oft gemerkt, dass ich Freitagabends schaue, was ist denn der Netflix-Film der Woche und mir oft denke, naja, eigentlich klingt die Prämisse gar nicht so uninteressant, weil sie gehen ja dann doch oft irgendwie in einen Genre rein oder so und an sich freue ich mich dann darüber, dass der sofort verfügbar ist. Es gibt meistens keine lange Wartezeit, aber es stimmt, es stellt sich dann doch oft so eine Ernüchterung ein mit, das ist jetzt einfach nur Mittelmaß gewesen und das ist keiner der Filme, über die ich noch in Wochen nachdenken werde und das finde ich dann manchmal ein bisschen enttäuschend, weil sie kriegen ja mittlerweile viele Stars, viele Regisseure, viele interessante Ideen auch irgendwie in ihrem Programm unter. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt hier diesen Podcast machen, wo ja dann doch wirklich so die besten Filme des Jahres drinne gelandet sind. Und was ich mir dann halt auch oft denke, ich bin jederzeit bereit, 10 durchschnittliche Netflix-Filme zu schauen, wenn ich am Ende des Jahres weiß, ich habe einen Roma hier, der Schwarz-Weiß-Film von Alfonso Cuarón oder ich weiß, es kommt irgendwann wieder ein 4-stündiger Martin Scorsese wie der Irishman war das letztes, vorletztes Jahr? Oh Gott, die Zeit ist so durcheinander.
Es
Vorletztes Jahr
fließt
schon,
alles
gell?
zusammen, ja. Aber auf jeden Fall die Prestige-Projekte, ja, die sind wichtig und die existieren ja auch. Und deswegen wollen wir jetzt auch frühzeitig schon mal schauen, was denn dieses Jahr zu bieten hat. Aber bevor wir da ganz in die 10 Netflix-Filme reinstarten, die wir euch mitgebracht haben, würde ich gerne noch mal die Probe aufs Exempel machen, Matthias. Was ist denn der letzte Netflix-Film, den du gesehen hast vor diesem Podcast?
Da hast du eine gute Frage gestellt, weil der letzte Film, den ich gesehen habe, war Kate. Ein Film, auf den ich mich wirklich riesig gefreut habe. Das verspricht so ein bisschen im Stil der John Wick-Filme, ein Rache-Thriller in Tokio, wo Mary Elizabeth Winstead als Auftragskillerin gegen die Yakuza kämpft. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das hört sich auf dem Papier großartig an. Als ich den Film jetzt gesehen habe, muss ich sagen, er ist nicht so gut geworden, wie ich das gern gehabt hätte. Aber es war ein ziemlich cooler Film, der zumindest so in diesen Action-Sachen überzeugen kann. Und ich habe es auch sehr genossen, dass Mary Elizabeth Winstead hier wirklich mal so eine Hauptrolle spielt. Die hat ja in Birds of Prey zum Beispiel schon im Actionfach rumgewerkelt, aber da war sie eher noch so eine Nebenfigur. Und hier bekommt sie jetzt ihren ganz großen epischen Moment, wo sie in Zeitlupe in so eine Lobby hineinlaufen kann, wie Keanu Reeves im ersten Matrix. Film und sie hat eine Sonnenbrille auf, sie raucht eine Zigarette und hinter ihr fächert sich dann so eine Armee an Anzugträgern und Handlangern mit Maschinengewehren auf. Das war dann ein Moment, wo ich irgendwie ganz, ganz mitgefiebert habe. Und es ist auch einer der Netflix-Filme, die so ein bisschen ein Gespür für die Hauptfigur herausarbeitet. Also vor allem, weil so eine kleine Beziehung, die sie zu ganz witzig, einem der Tochter eines ihren früheren Opfers aufbaut. Die beiden kämpfen sich dann zusammen durch diese Rachegeschichte und das hängt aber immer so über dem Film drüber, dass die Freundschaft, die da gerade entsteht, ja eigentlich aus einer ganz schlimmen Tragödie, also dass da eine ganz schlimme Tragödie das Fundament bildet und das mochte ich dann auch irgendwie, dass das der Film so schön durchgezogen hat. Was hast du denn als letztes geguckt?
Bei mir war es, wenn ich bei dir heraushöre, es war so das obere Spektrum der Mittelmäßigkeit, beziehungsweise sogar zum Guten hin, war es bei mir leider eher das untere. Ich
Oh
habe nämlich
je.
nachgeholt, einer wie keiner, He's All That, weil ich durchaus diese Highschool-Romcoms, romantischen Komödien sehr mag, wo die Teenies miteinander klarkommen müssen. Und das war jetzt ein Remake natürlich von einem sehr bekannten, nämlich eine wie keine, das Netflix da gedreht hat. Und da muss ich sagen, war ich wirklich sehr enttäuscht. Es war so eine sehr oberflächlich glatt polierte Komödie über Social Media mit einer Social Media Persönlichkeit, die dann aber irgendwie dieses Thema nicht so richtig zu verhandeln weiß oder irgendwie so widersprüchlich damit umgeht, dass es irgendwie alles verdammt, aber gleichzeitig nutzt. Und ja, danach konnte ich mich mit den Figuren nicht wirklich identifizieren und hat dann irgendwie das Gefühl, ja, das war jetzt vertane Zeit, was ich da reingesteckt habe. Ich glaube, du hast den auch gesehen, oder Matthias?
Ja, ich kann vieles unterschreiben, was du gesagt hast. Ich dachte auch irgendwie, der könnte ganz interessant werden. Hab da sogar auf Movieplot dann ein bisschen einen längeren Text geschrieben, wo ich dachte, da liegen die Stärken drin, eben wegen Addison Rae, die da die Hauptrolle spielt und dass der Film das nicht zu nutzen weiß, dass er wirklich so eine Insiderin quasi hier, ein mega TikTok-Star einfach hat, aber dann so oberflächlich mit der ganzen Social-Media-Thematik umgeht, das hat mich dann auch sehr enttäuscht. Ich finde, da haben wir eigentlich zwei gute Beispiele. So Kate ist gutes Mittelmaß, bis eigentlich kann man wirklich schauen. Und He's All That ist eher, also hier einer wie keiner, das Beispiel dafür, wie diese Netflix-Filme echt, naja, austauschbar und schlecht sind.
Aber wir lassen die Mittelmäßigkeit jetzt hinter uns und yes. wollen uns auf das Beste, was Netflix zu bieten hat, stürzen. Und da haben wir euch, wie schon angekündigt, 10 Filme mitgebracht. Und damit ihr wisst, wie sich die zusammensetzen, habe ich das mal kurz aufgeschlüsselt. Und zwar sind es die 4 bestbewertetsten Filme von Netflix in der Moviepilot Community, also die mindestens 100 Bewertungen haben, die alle sehr gut sind. Dann haben jeweils Matthias und ich noch 3 Beispiele mitgebracht, obwohl wir auch aus diesen 4 der Community schon viel unterschreiben würden, die wir selbst persönlich sehr stark fanden. Also 4 quasi aus unserer Community und jeweils 3 von mir und 3 von Matthias. Und das ergibt dann 10, wer gut mitrechnen kann. Ich bin nicht so gut in Mathe, aber das kriege ich gerade noch hin. Und wenn ihr jetzt euch dies als Empfehlung von uns anhören wollt, dann müsst ihr keine Angst haben, denn wir wollen natürlich keine Spoiler bringen. Also wir werden euch die Filme einfach kurz vorstellen, was sie auszeichnet, worum es überhaupt geht. Und dann könnt ihr danach selbst entscheiden, ob ihr sie noch schauen wollt oder vielleicht auch schon gesehen habt. Und deshalb stürzen wir uns da jetzt rein und werden dabei chronologisch vorgehen. Also wir fangen am Anfang des Jahres an und arbeiten uns dann langsam jetzt zum jetzigen Zeitpunkt im September vor, um zu sehen, was da so kam. Und deshalb, Matthias, kannst du anfangen mit dem ersten Film, den wir mitgebracht haben, der am 5. Februar schon zu Netflix kam. Und der nennt sich Malcolm and Marie.
Es fühlt sich wirklich an, als ist es 3 Jahre her, dass ich diesen Film gesehen habe, die Monate. Es ist Wahnsinn, wie momentan die Zeit vergeht. Aber ja, Malcolm Marie, das war eine sehr schöne Überraschung. Ein Film, der entstanden ist aus der Not heraus. Also die Filmeschaffenden haben sich da zusammengeschlossen, haben ein Haus gemietet, um da mehr oder weniger in so einer Quarantänesituation zu sein und haben dann gedreht. Es ist ein Drama zwischen 2 Figuren, John David Washington und Zendaya spielen die Hauptrolle. Er spielt einen erfolgreichen Filmemacher, der gerade eben seinen Durchbruchsfilm veröffentlicht hat. Also sie kommen von der Premiere nach Hause und er könnte, glaube ich, nicht mehr gehypt sein, weil er bildet sich schon ein. Oder vielleicht hat er auch wirklich einen richtig guten Film gedreht, aber er ist richtig stolz. Aber was ihn wirklich wütend macht, ist, dass es da so eine White Lady, wie er sie immer nennt, von der LA Times gibt, die den Film dann doch in ihrer Besprechung zerrissen hat. Das macht ihn wütend und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt für das Gespräch, was wir danach erleben. Also im Endeffekt ist der Film ein einziges Gespräch, spielt in einer einzigen Nacht in diesem Haus, ist in Schwarz-Weiß gedreht, alles im gleichen Rahmen und dann geraten diese beiden Figuren, eben von John David Washington und Zendaya gespielt, aneinander, streiten über ihre Beziehungen, streiten über ihr Leben und es geht, ja, also auf der einen Seite hat der Film so eine sehr direkte Ebene, wo du einfach die Figuren kennenlernst, was sie so machen, in was für einem Verhältnis sie stehen, was sie sich gerne wünschen von ihrem Leben, wo du merkst, da sind sie auch schon gescheitert. Auf der anderen Ebene macht dann der Film so ein bisschen so einen Meta-Diskurs auf, wo es auch irgendwie darum geht mit, keine Ahnung, trennt man den Künstler von seiner Kunst, wie verwirklicht man sich in seiner Kunst, wer ist überhaupt Gegenstand der Kunst, weil ein wichtiger Handlungspunkt ist dann zum Beispiel auch, dass der Film, den eben die John David Washington-Figur da ins Kino bringt, auf einer Geschichte basiert, die eher die Zendaya-Figur erlebt hat. Und da ist dann auch so eine Frage, was ist der Besitzanspruch, wer nimmt da wem was weg, wer bekommt den Credit, der ihm gebührt. Also ich fand, das war ein sehr interessanter Film, ist bestimmt kein perfekter Film, aber ich habe ihn jetzt schon 2-mal gesehen und es war jedes Mal wirklich eine sehr aufwühlende Erfahrung. Und ich ertappe mich immer dabei, wie ich in dem Film abschweife und dann auch eher über diese übergeordneten großen Themen nachdenke, zumal der auch ganz viele Referenzen und Anspielungen so an die aktuelle Lage der Filmindustrie und so weiter an und ganz viele Hollywood-Verweise, ganz viel Name-Dropping und so hat. Also da kann man schon schön abschweifen und so über das Gesamte nachdenken, aber ich merke, dass ich am Ende dann doch immer wieder ganz tief in dieser sehr intim gezeigten Beziehung drinne bin und es auch einfach liebe, wie diese beiden Schauspielerinnen, also jetzt schon David Washington und Zendaya, die haben so eine gute Chemie zusammen. Das war echt eine schöne Überraschung dafür, dass man ja kurz vorher gar nicht wusste, dass dieser Film existiert und dann kam irgendwie so diese Neuigkeit, boom, wir haben den während der Corona-Pandemie hier ganz heimlich gedreht und jetzt ist er schon auf Netflix das war ein sehr vielversprechender Start eigentlich in dieses Netflix-Jahr, könnte man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Um das vielleicht kurz transparent zu machen, das ist einer der Plätze, die Matthias mitgebracht hat. Ich hätte ihn auch gerne eingegeben, weil ich den auch sehr, sehr super fand. So als schauspielerisches Glanzstück, irgendwie als Kammerspiel. Und ich hatte am Anfang auch nicht gedacht, dass, ja, da kommt dann so ein Schwarz-Weiß-Film, so ein Kunstprojekt von zwei großen Schauspielern, dass mich da eine Stunde, 45 Minuten so mit einem Streit fesseln können, der sich mit Anschuldigungen immer weiter hochschaukelt und dann auch mitnimmt. Aber ja, das funktioniert eigentlich wunderbar. Und deswegen als Empfehlung, die Moviepilot-Community gibt eine 6,7. Wir gehen da definitiv drüber, oder Matthias, bei unseren Bewertungen?
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe so 7 oder 7,5 Punkte, glaube ich, sogar gegeben. Ich bin aber auch momentan sehr begeistert von dem Regisseur Sam Levinson. Der ist nämlich auch für die HBO-Serie Euphoria, ebenfalls mit Zendaya in der Hauptrolle, verantwortlich. Und das ist momentan jemanden, wo ich einfach sehr gespannt bin, wohin er sich entwickelt, weil er viel rumexperimentiert und, glaube ich, so vieles macht, was jetzt nicht so das Konventionellste ist. Und da ist Euphoria und Malcolm and Marie schon ein interessanter Strang, den seine Karriere da gerade verfolgt.
Ja, also wenn ihr auf großes Schauspielerkino bzw. Streaming steht, dann schaut euch das unbedingt an. Malcolm and Marie. Und dann gehen wir auch weiter schon zum nächsten. Den Film, den habe ich mitgebracht. Der hat bei der Movie Community nun eine 6,1, was ich gar nicht verstehen kann. Und er kam am 3. März raus und nennt sich Moxie, Zeit zurückzuschlagen. Der ist von Amy Poehler, den wahrscheinlich die meisten von euch eher, die meisten von euch eher als Schauspielerin kennen. Aber die hat jetzt hier auch Regie geführt. Und das ist für mich ein sehr gutes Beispiel für einen Teenie Film, der funktioniert, also im Gegensatz zu Einer wie keiner, worüber wir vorhin gesprochen hatten, ist das für mich ein durchdachter und irgendwie spritziger Film, wie Netflix ihn gerne häufiger produzieren kann. Und wenn wir uns zurückerinnern, hat ja Netflix so ein bisschen die Teenie-Komödien wiederbelebt mit so Sachen wie To All the Boys I've Loved Before oder Kissing Booth und produziert da jetzt im Jahr auch ziemlich viele von. Und das finde ich hier auf jeden Fall ein Positivbeispiel. Moxie ist eine Teenagerin, die 16-jährige Vivian, die gründet ein Flugblatt-Magazin oder Zine, wie man das heute anscheinend nennt, was sie heimlich in ihrer Schule auslegt, um ja so ein bisschen eine feministische Revolution zu starten, weil sie dann doch mitkriegt, dass an ihrer Schule ziemlich viel so toxische, sexistische Kultur um sich greift und das will sie irgendwie aufdecken und anprangern, obwohl sie selbst jetzt nicht so die offene Person ist, die irgendwo auf die Barrikaden geht öffentlich, sondern sie macht das dann eher heimlich, auch ein bisschen inspiriert von ihrer Mutter, die wohl früher so eine wilde Phase hatte. Und das ist vielleicht eine recht einfache Prämisse, wie sie da rangeht, also irgendwie die Zustände anzuprangern, aber das passiert für mich auf so witzige Art, dass die Botschaft dann trotzdem nicht mit dem Holzhammer eingeprügelt wird. Es ist schon vorrangig eine Highschool-Komödie auch, würde ich sagen, zugleich aber eben doch mit einem gewissen Tiefgang, weil diese absurden Situationen, die dann ab und zu auftreten, dann doch irgendwie die Erkenntnis mit sich bringen, da ist schon viel Wahrheit dran. Also wenn jetzt die Direktorin einer ihrer Mitschülerinnen sagt, wie sie sich anziehen soll, dass ihr Rock zu kurz ist oder so, dann ist das vielleicht auf die Spitze getrieben, wie es dargestellt wird, aber schon existent, so ein bisschen mit Victim-Blaming im Blick und sowas alles, also das war für mich auf jeden Fall ein schöner Film, den man sich mal ansehen kann und wo jede Figur dann auch mal Fehler machen darf. Also da ist jetzt nicht jeder eine die Lichtfigur, die alle anderen anführt, sondern selbst die Hauptfigur geht dann an einem gewissen Punkt vielleicht auch mal zu weit. Und ja, insofern Moxie ist da ein Stück für die Jugendkultur, was mich da auf jeden Fall abgeholt hat. Hast du den auch gesehen, Matthias?
Ja, habe ich auch gesehen. Ich fand ihn damals auf alle Fälle besser als Vine Country. Das war ja der Netflix-Film, den Amy Poehler, glaube ich, davor gemacht hat. Der ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt. Da mochte ich irgendwie, weiß nicht, wirkte Moxie insgesamt stimmiger als Regiearbeit von ihr. Und ich sehe sie auch immer gerne, wobei ich sie in letzter Zeit gar nicht so oft gesehen habe. Das ist alles auf Parks and Recreation zurückzuführen.
Ja, das stimmt. Und mit Tina Fey dann immer bei irgendwelchen Festival oder bei irgendwelchen Preisverleihungsauftritten, da kennt das man stimmt, sie auch so ja. Als Duo, als dynamisches, genau.
Ja, nee. Also Moxie ist, glaube ich, ich würde ihn jetzt nicht in meine Top 10 reinnehmen, aber ich fand ihn ganz nett. Ohne das jetzt irgendwie so fies zu meinen, was man ja oft irgendwie sagt, wenn man sagt ganz nett, sondern eher im Positiven ganz nett. Also das war ein sehr gemütlicher Film, sagen wir es mal.
Ja, so. Ja. Also wenn ihr ein bisschen was mit Tiefgang und ein bisschen was Lustiges wollt, dann schaut euch auf jeden Fall Moxie an. Und damit gehen wir auch schon weiter zu unserem dritten Film, den wir von Netflix mitgebracht haben. Und das ist der Community-Platz Nummer 1 mit einer Bewertung von 7,8, also für einen Film schon ziemlich hoch. Der kam am 24. März raus und heißt Seaspiracy und ist eine Dokumentation vom britischen Filmemacher Ali Tabrizi. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Und ja, dieser Filmemacher hat sich schon längerer Zeit für Ozeane und Fische und Meeressäuger und sowas alles interessiert und wollte dann ein bisschen was nachrecherchieren und über Plastikverschmutzung in den Meeren drehen. Und als er sich dann damit beginnt zu beschäftigen, stößt er auf eine ganz andere Sparte, die er vorher noch nie so wahrgenommen hat als Umweltschützer und Klimaaktivist, nämlich den industriellen Fischfang. Die Überfischung der Meere, wo das ganze ökologische Gleichgewicht eigentlich durcheinander gebracht wird. Der reist dann nach Japan, wo irgendwelche Delfine in eine Bucht gehordet werden, um sie zu töten, nur weil sie den Fischern Konkurrenz machen, weil sie selber Fische fangen. Oder er untersucht dann das Gütesiegel von nachhaltigem Fischfang, wo angeblich keine anderen Fische irgendwie im Schleppnetz irgendwie mitgefangen wurden oder so, was dann aber gar nicht nachgeprüft werden kann vor den Organisationen. Oder er kommt dann bis zu Sklavenfischern, also bis Leute, die eingefangen werden, um dazu gezwungen werden, auf Fischerbooten irgendwo vor der Küste diese Milliardenindustrie zu unterstützen. Und das ist jetzt natürlich erstmal ziemlich schwere Kost und auch nicht leicht, sage ich mal, anzusehen. Ich habe den jetzt am Wochenende gerade noch geguckt und kam mir schon aber trotzdem als sehr, sehr wichtiges Thema vor, womit man sich mal beschäftigen könnte, weil mir das auch vieles gar nicht so als Zusammenhang bewusst gewesen war. Also ich fand, der Film erklärt gut, wie dieses Ozeangleichgewicht irgendwie funktioniert und wie alles ein bisschen ineinander greift und sorgt dann schon für eine gewisse Gänsehaut, weil die Bilder dann auch teils hart sind, was da so gezeigt wird. Aber ja, warum nicht mal unsere Nahrung hinterfragen, wenn wir im Supermarkt mal wieder zum Fisch greifen? Vielleicht mal drüber nachdenken, wo das alles herkommt. Und ja, insofern bin ich dann doch froh, dass ich ihn geguckt habe, weil er das schon eingängig macht, ohne das irgendwie jetzt allzu reißerisch aufzubereiten, was ja bei einer Doku immer so ein schwieriges Gleichgewicht ist. Also nicht polemisch werden, aber doch irgendwie erklären, was da vonstatten geht. Ja, fand ich auf jeden Fall spannend. Matthias, ich glaube, du hast den nicht gesehen, oder?
Nee, der ist mir irgendwie komplett durchgegangen. Ich weiß gar nicht, warum. Also mir sagt der Film was, aber es hat nie dazu geführt, dass ich dann wirklich mal zu Hause saß und auf Play gedrückt habe, wenn die Community in den aber wirklich so hoch rankt. Und das ist ja schon beeindruckend, 7,8 in der Durchschnittswertung. Sollte ich mir den vielleicht doch mal auch vor Ende des Jahres mal auf den Zettel packen. Das ist ja bestimmt dann auch so ein Oscar-Kandidat, kann ich mir vorstellen, oder? Netflix ist da ja in den vergangenen Jahren immer sehr gut aufgestellt gewesen.
Stimmt, ja, also das kann ich mir gut vorstellen.
Für den besten Film hat es noch nicht gereicht, aber die beste Dokumentation, da hat Netflix echt so ein Händchen entwickelt, die richtigen Filme zur richtigen Zeit irgendwie rauszubringen, um da bei der Award-Season abzuräumen.
Ja.
Kommt auf die Merkliste.
Kommt auf die Merkliste, sehr gut. Habt keine Angst vor Klimadokus, informiert euch und da ist Seaspiracy dann ein guter Kandidat, um da mal einzusteigen. Von vielen Usern und Userinnen bei Moviepilot empfohlen und bewertet. Dann springen wir weiter zum April. Im April kam einer meiner ganz persönlichen Favoriten zu Netflix, nämlich Love and Monsters. Erstmal nur mit einer 6,6 bewertet, von mir deutlich höher. Das ist ein Netflix-Exclusive, das heißt also, es wurde eingekauft, nicht direkt von Netflix produziert, aber ist jetzt fortan nur noch bei Netflix exklusiv zu sehen. Hat so Stars wie Dylan O'Brien dabei, den ihr bestimmt aus Maze Runner oder Teen Wolf kennt, Jessica Henwick, das Beste an Iron Fist, Michael Rooker kennt ihr sicherlich auch alle noch aus Guardians of the Galaxy, beziehungsweise jetzt zuletzt The Suicide Squad. Also viele Stars und wir steigen da ein in diese Geschichte einer Postapokalypse, die allerdings sehr unterhaltsam aufbereitet wird. Also die Welt leidet unter ein paar mutierten Kleintieren, vor allem Insekten, die riesengroß geworden sind. Und da sind die Menschen dann unter die Erde geflüchtet und haben sich in Bunkern verschanzt. Und die Hauptfigur Joel hat im Prinzip ihr Leben da unter der Erde verbracht, will jetzt aber dann doch seine große Flamme von vor der Apokalypse wiedersehen und entschließt sich deswegen 140 Kilometer zu Fuß durch Amerika zurückzulegen, um zu ihrer Kolonie zu kommen, nachdem da Kontakt aufgenommen wurde. und ja, begibt sich eigentlich mit mehr Herz als Verstand auf diese atemberaubende Reise durch die schöne, verwucherte Natur der USA oder der ehemaligen USA, wo gewaltige Tausendfüßler bis zu riesigen Schnecken seinen Weg kreuzen. Er hat dann nette Wegbegleiter, wie zum Beispiel Michael Rooker, die mal seinen Pfad kreuzen. Aber die eigentliche zweite Hauptfigur ist ein wunderbarer Hund, ein sehr, sehr schöner Begleiter, der da immer mitreist. Und für mich war das einfach so ein idealer Mix aus Spannung, Witz und dann doch unerwartet tiefem Gefühl in der Botschaft, die dann da so am Ende noch mitschwingt und kombiniert mit dem Monster-Charme, der da einfach in diesen herrlichen, die man so noch nicht gesehen hat, Ungeheuern auf den Film trifft. Das ist eigentlich die ideale Unterhaltung mal für zwischendurch, wenn man mal wieder abschalten will und pure Unterhaltung braucht. Matthias, ging dir das ähnlich oder war das für dich eher auch so ein vergessenswürdiger Film?
Nee, vergessenswert auf keinen Fall, weil allein das Monster, das Kreaturendesign, das ist wirklich was mir in Erinnerung bleibt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich könnte reinlangen in den Film und auch mal über die Oberfläche von einem dieser riesigen Tiere streicheln. Auch wenn die sehr eklig aussahen, waren sie sehr faszinierend, fast schon hypnotisierend und auch sehr kreativ irgendwie eingesetzt, wie sie da mit ihrer Umgebung, wie sie sich angepasst haben, wie sie sich tarnen können, wie sie da irgendwie aus dem Nichts dann hervorgeschossen kommen. Also das waren so die meine Lieblingsmomente in den Filmen, immer zu beobachten, wie die Monster einfach in Szene gesetzt werden, weil er da sehr vielseitig war und dann ja auch so eine schöne Geschichte erzählt mit, naja, das, was wir auf den ersten Blick sehen und was uns wirklich ganz viel Angst einjagt oder einfach nur anekelt, das muss nicht unbedingt das sein, wie es halt eben auf dieser Oberfläche wirkt, sondern schau tief in diese riesengroßen Kulleraugen von dieser Kröte, die dich gerade auffressen will. Und vielleicht entdeckst du dahinter ein verletzliches Wesen, was nur umarmt werden will. Also doch, der ist sehr charmant, der Film. Das muss man ihm schon lassen. Ist jetzt auch keiner meiner Top-Favoriten, aber doch, den habe ich ganz gern gesehen. Und der hatte irgendwie so ein Vibe, wie ich ihn damals bei dem ersten Zombieland ungefähr verspürt habe. Also er geht mit so einem, naja, keine Ahnung, wie alt ist denn Dylan O'Brien in dem Film, aber naja, so ein Jesse Eisenberg ähnlich alten Protagonisten in so eine kleine Genre-Variation, ist sehr aufgeweckt, wirkt frisch, auch ein bisschen frech und nimmt das alles mit sehr viel Humor und hat dann trotzdem diesen emotionalen Kern. Ja, also da musste ich oft dran denken, so irgendwie Zombieland von, weiß nicht, ist ja auch schon über 10 Jahre mittlerweile her, dass der ins Kino kam und jetzt das eben in der Monster-Version anstatt der Zombie-Version.
Ja. Finde ich tatsächlich einen guten Vergleich, weil das ja auch so ein bisschen so ein Tollpatsch ist, der sich jetzt mit in dieser extremen Situation erstmals richtig behaupten muss und auf sich selbst gestellt ist. Ja.
Gut, dass du diesen Figurentyp einfach als Tollpatsch umschreibst. Ich habe gerade eben noch versucht, das irgendwie
oder
anders
Nerd
zu tun. Aber benenn es, wie es ist.
Ja, was uns hingegen beide überzeugt hat und auch die Community und deswegen aktuell auf Platz 3 der Netflix-Filme rangiert, ist Die Mitchells gegen die Maschinen mit einer 7,4 in der Bewertung. Der kam Ende April, am 30. April zu Netflix. Matthias, erzähl uns noch mal ein bisschen, was das ist.
Das ist ein Animationsfilm, der aus dieser Phil Lord Chris Miller-Ecke stammt. Die sind ja bekannt für Filme wie zum Beispiel The Lego Movie und hier Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Also wenn man sich so in den letzten 20 Jahren des Animationsfilms umschaut, würde ich sagen, sind die schon sehr, sehr so das kreative, sprudelnde Fass irgendwie, was man da entdecken kann. Also sind ein bisschen entfernt von dem, was man aus der Pixar-Disney-Ecke kennt. Ich meine, Pixar ist ja auch jetzt nicht arm an wirklich tollen Einfällen, die da in den letzten Jahren kam, aber ich habe immer das Gefühl, bei Phil Lord und Chris Miller hat das Ganze nochmal so ein Pep irgendwie. Die machen da, wo Pixar komplett auf die Tränendrüse gibt und die emotionalen Abgründe erforscht, da fackeln die einfach ein Feuerwerk ab und du sitzt immer drin und staunst, was sie da alles noch in den Film stopfen. Und die Mitchells gegen die Maschinen ist auch irgendwie so ein Best-of geworden von all den Filmen, die dir einfallen, wenn es um einen Roadtrip geht, wenn es um einen Invasionsfilm geht und natürlich, wenn es um Filme geht, in denen die Maschinen die Herrschaft über die Menschen übernehmen, weil das passiert dann auch hier. Alles beginnt damit, dass die Familie von der jungen Katie, die sich hier aufmacht, um endlich ihr Leben als Filmmacherin anzufangen. Sie will nämlich Regisseurin werden und sagt dann immer ganz toll, Behold Cinema. Das ist so eines meiner Lieblingsmemes dieses Jahr gewesen, wenn sie sich einfach da vor das Bild stellt und sagt, boah, schau das an, das ist das Kino. Und das fand ich sehr poetisch, weil halt dieser Film ausgerechnet nicht ins Kino kam, sondern eben in so einer Corona-Situation wieder auf Netflix veröffentlicht wurde, aber uns dann trotzdem irgendwie dran erinnert hat, was die Magie des Kinos ist und was da alles möglich ist. Genau, aber das war jetzt nochmal so ein kurzer Schlenker von mir. Zurück zum Film, die begeben sich auf einen Roadtrip und dann beginnt halt die Rebellion der Maschinen und die werden in ein riesiges Abenteuer hineingezogen, wo sie ums Überleben kämpfen müssen, aber auch wieder entdecken, was dann wirklich so hinter diesen Maschinen steckt, also wirklich farbfreudig in Szene gesetzt. Und ich habe mir eigentlich bei meinen Notizen wirklich nur ein Wort hingeschrieben. Und das heißt Furby. Ah. Weil es gibt also einen absolut großartigen Moment in diesem Film, wo sie sich in einem Kaufhaus verirren. Das ist dann so das Vorbild, ist, glaube ich, Dawn of the Dead, wo ja auch hier die Überlebenden sich in einem Kaufhaus zusammenrappeln, um vor der Zombieflut in Sicherheit zu kommen. Und sie geraten da in ein Spielzeugladen. Alles ist dunkel irgendwie, keine Ahnung, Strom vielleicht schon ausgefallen. Unheimliche Situation. Und auf einmal hörst du im Hintergrund so ein mechanisches Geräusch, es gehen Augen auf und du hörst dieses Lachen, dieses ah, ich weiß nicht, ob ich das gut nachgemacht habe, aber das ist zumindest, wie sich das Furby-Lachen in meinem Kopf anhört. Und als jemand, der selbst früher einen Furby hatte, das hat so viele Horrorträume getriggert und wieder ausgelöst, weil selbst wenn du diesen Furby ja früher in deinen Schrank gestellt hast und der da weitergeredet hat und einfach nicht einschlafen wollte, war das sehr gruselig. Und ich finde, der Mitchells-Film, der ja, hat da für mich echt so ein Ding aus der Kindheit perfekt in so einen popkulturellen Moment verwandelt, wo die Furbys dann eben in riesengroßer Ausführung als Horrormonster durch das Einkaufszentrum marschieren. Und er sagt dann auch so einen komischen Satz, ich habe ihn vergessen, aber es war mega, mega witzig. Habe ich auch auf Moodle einen ganzen Text drüber geschrieben, weil ich so angetan war von der Szene und einfach. Also so, man hätte den Furby, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch momentan, haben Kinder noch Furbys? Ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen und auch bis zu dem Mitchells-Film lange nicht mehr drüber nachgedacht. Aber diese eine Szene hat ungefähr alles zurückgebracht, was ich mit Furbys verbinde und davon war ich sehr beeindruckt. Hast du eine Furby-Kindheit, Vergangenheit?
Ich kannte sie, aber ich habe selber keinen besessen. Deshalb habe ich wahrscheinlich nicht so ganz die Vorstellung, die da bei dir im Kopf mitschwingt. Nichtsdestotrotz fand ich den super. Und ich glaube, wir haben noch gar nicht dazu gesagt, dass es ein Animationsfilm ist. Nur um das hier mal einzuordnen noch. Und zwar von den Spider-Man in New Universe-Machern, glaube ich sogar. Das hat einen ganz besonderen Animationsstil. Das ist ja ein ganz besonderer Animationsstil, der jetzt erst mit diesem Spider-Man-Animationsfilm kam. So ein Mix aus Zeichentrick und Computer. Und den finde ich sehr ansprechend, auch wenn er immer mal eine Herausforderung für meine Augen ist, was da alles so auf einmal im Bild passiert mit Zusatzelementen und im Hintergrund. Und da bewegt sich was und dort. Nichtsdestotrotz eine Herausforderung, die man annehmen sollte. Weil das gefiel mir nämlich in dem Film auch ganz gut, dass es weder belehrend noch irgendwie hypend ist. Die Generation, die gerade entsteht, die hat einfach eine andere Art von Kunst auch. Also die Filmemacherin, die Tochter, die dann auszieht mit ihrer dysfunktionalen Familie, die hat ja auch ihre ganz eigenen Vorstellungen. Und der Vater kann dann gar nicht verstehen, was ihre Filme überhaupt aussagen wollen. Und das fand ich dann sehr versöhnend zwischen Generationen, dass der Film da gut funktioniert hat, irgendwie die jeweils auf die Welt des anderen einzustimmen. Und deswegen, wenn ihr auf dysfunktionale Familien in einer Gute-Laune-Apokalypse steht, wo ein paar dumme Roboter und ein schielender Mops als Dauergag rumlaufen, dann schaut euch unbedingt die Mitchells gegen die Maschinen an. Das ist echt ein Erlebnis, ein visuelles. Und damit gehen wir weiter in den Mai diesen Jahres. Zum 30. Mai, da kam etwas ganz Besonderes raus. Das ist streng genommen kein Film im eigentlichen Sinne, obwohl es auch eine Filmlänge hat, sondern ein Netflix-Special, was sie ab und zu haben für ihre Comedians, dass die sich da mal in einem in Filmlänge produzieren können. Und zwar reden wir von Bo Burnham Inside. Das ist auf Community Platz 2 mit einer 7,8, also auch sehr hoch. Und das hat dieses Jahr schon eingeschlagen wie eine Bombe, würde ich mal sagen, oder Matthias?
Ja, Bo Burnham Inside war, glaube ich, auch in unserer Redaktionsabstimmung, die wir vor ein paar Wochen gemacht haben, auf Platz 1, ganz weit vorne. Es ist für mich bisher so das erstaunlichste, wie sage ich das, filmische Erzeugnis, was die Corona-Pandemie hervorgebracht hat. Also wir haben ja in den vergangenen Monaten einige Projekte gesehen, die sich aktiv mit dieser Krise irgendwie auseinandergesetzt haben und da versucht haben, künstlerischen Zugang zu finden, eben dadurch, dass es wie Malcolm und Marie zum Beispiel nur alles in einem Raum oder in einem Haus spielt. Oder ich muss da auch an diesen Lockdown denken mit Anne Hathaway, glaube ich, wo sie so quasi die Corona-Pandemie ausnutzen, um einen Heist durchzuführen. Also da gab es ganz verschiedene Ansätze und manche sind furchtbar gewesen und manche ganz interessant, aber keins hat mich so hart getroffen irgendwie wie Inside von Bo Burnham. Vielleicht, wenn ihr den nicht kennt, das ist eigentlich ein Stand-Up-Comedian, das in Deutschland nicht wirklich bekannt, hat verschiedene Specials schon davor gemacht. Ich glaube, auf Netflix könnt ihr euch momentan auch Make Happy anschauen, ist dann aber eher so, hat diese Szene verlassen und hat sich dann mit diesem Regiedebüt Eighth Grade zurückgemeldet, was ein ganz toller Coming-of-Age-Film ist. Und jetzt eben dieser Bo Burnham Inside, er ist eingeschlossen in einem Raum, also irgendwie sehr nah an, glaube ich, vielen Lockdown-Erfahrungen, die jeder von uns irgendwie gesammelt hat in den letzten Monaten. Und er verarbeitet dann auch einfach das, was das mit ihm macht, also mit ihm als Mensch, mit ihm als Künstler. Er will da irgendwas schaffen, aber wir sehen ihn irgendwie genauso oft, wie er einfach nur am Boden liegt und am Ende seiner Kräfte angekommen ist, sehr erschöpft ist und dann gleichzeitig trotzdem irgendwie es geschafft hat, einen Song zu schreiben, der sehr kreativ, sehr einfallsreich, sehr witzig und auch unerwartet ist und viele Dinge verarbeitet, die eben in der letzten Zeit passiert sind. Das sind manchmal so ganz banale Erfahrungen, manchmal ein paar, keine Ahnung, politische, gesellschaftliche Seitenhiebe, alles auch immer sehr reflektiert. Er als weißer Mann steht dann natürlich im Zentrum, aber ist sich seiner Rolle auch irgendwie bewusst und versucht, sich dem anzunähern, mal sehr direkt, mal eher auf so einer Metaebene. Und er merkt halt auch sehr oft, dass er da an irgendeinem Punkt kommt, wo er halt auch selbst nicht derjenige ist, der eine Lösung bringen kann, sondern sich eher damit arrangieren muss. Gut, er ist halt jetzt in dieser Situation und fängt jetzt an, drüber nachzudenken. Ja, also ja, es ist, glaube ich, alles sehr abstrakt, was ich über dieses Special gerade sage, aber es ist auch einfach eine abstrakte Erfahrung, glaube ich, an sich. Und ich, da, wo der Film einfach am stärksten ist, ist, wenn man wirklich merkt, er kommt ja im Lauf des Films an den Punkt, wo er selbst den Glauben dran verloren hat, dass er das, was er hier versucht, auf die Beine zu stellen, überhaupt noch fertig stellt. Und da hat der Film irgendwie so eine 10-Minuten-Passage, die sehr niederschmetternd, aber auch sehr ehrlich ist und dann mir in dem Moment auch irgendwie in dieser Ehrlichkeit Hoffnung gespendet hat, dass, keine Ahnung, wenn das Bo Burnham in seinem Apartment schafft, dann schaffe ich das auch wieder irgendwie aus so einem Loch rauszukriechen, dass man in den letzten Monaten dann doch öfter mal wieder hineingefallen ist, wo alles auf einmal sehr, sehr eng gewirkt hat. Und da ist das Inside-Special wirklich, wirklich erstaunlich gewesen, was da möglich war, einfach um wieder rauszukommen. Aber ohne zu ignorieren, dass das, was man erlebt hat, irgendwie schrecklich war, sondern sich eher damit arrangiert hat und daraus neue Kraft schöpfen kann. Ja, ich weiß nicht, wie hast du das denn wahrgenommen?
Mir ging es ganz ähnlich. Ich hätte es wahrscheinlich auch, man hätte es auch nennen können, Kreativität in Zeiten von Corona. Ja. Weil einfach so ein Künstler sich dann damit auseinandersetzen muss, welchen Input kriege ich jetzt überhaupt noch, um irgendwie meine einzelnen Nummern oder Comedy-Acts zu produzieren? Und ist das alles überhaupt noch lustig? Kann man da überhaupt noch lachen drüber? Und für mich war das auch eine sehr interessante Erfahrung, weil ich Bo Burnham als Künstler gar nicht so sehr kannte im Vorfeld. Du hast ja gesagt, in Deutschland ist er nicht so auf dem Schirm. Hattest du schon mehr Berührpunkte mit ihm vor Inside oder hast du auch wie ich dann danach alles aufgeholt, was ihn irgendwie so als Künstler geprägt hat?
Also von seinen Stand-Up-Sachen kannte ich tatsächlich nichts. Ich habe, wie gesagt, sein Regiedebüt gesehen, diesen Eighth Grade. Und das war jetzt ein Film, wo ich auch nicht wirklich wusste, wer Bo Burnham ist. Und keine Ahnung, habe auch nie aktiv über ihn nachgedacht. Und dann hat er jetzt zufällig auch in dem Promising Young Woman mit Carey Mulligan spielt er eine wichtige Nebenrolle. Und das finde ich gerade schon interessant, wie er sich da künstlerisch gerade in ganz verschiedenen Feldern positioniert. Aber Inside, glaube ich, ist wirklich so ein Schlüsselmoment gewesen, um ihn als Künstler jetzt neu zu entdecken oder überhaupt zum ersten Mal zu entdecken. Und ich finde, dass dieses Special auch ein beeindruckendes Zeugnis dafür ist, wie man mit ganz wenig sehr viel machen kann. Also klar, er greift da auf Ressourcen zurück, die nicht jeder bei sich zu Hause hat. Vor allem das technische Equipment würde ich jetzt dazu zählen und dann auch irgendwie das Wissen, was er sich angeeignet hat, wie er zum Beispiel mit Licht und Scheinwerfern umgeht, wie er eben die ganzen Instrumente einspielt und so. Also da steckt schon sehr viel Können und auch, wie gesagt, eben viele Ressourcen drinne, die er reingesteckt hat, aber es sind trotzdem alles so minimalistische Mittel und trotzdem ist das, was am Ende rauskommt, ganz großes Kino von allein von der Inszenierung. Also ich habe wirklich gestaunt und mir gedacht, naja, stimmt, eigentlich könnte ich das rein theoretisch auch alles machen. Also so was kannst du selbst mit einfachen Mitteln schaffen? Und da fand ich den Film auch einfach ja wirklich inspirierend, durch und durch inspirierend.
Ja, also ich bin tatsächlich dann dadurch auch in so ein Bo Burnham-Kaninchenloch gefallen, um mir erstmal alles anzueignen, was er so gemacht hat vorher. Hab mir auf Netflix die Special angeguckt. Dann gibt's natürlich auch seinen YouTube-Kanal, wo er ganz viel von sich selbst frei zugänglich macht, was auch sehr spannend ist. Und ich musste auch zugegeben, erstmal seinen Humor erlernen, weil das schon teilweise sehr grenzwertig ist, weil man kann da auch vieles sehr schnell falsch verstehen als homophob oder sexistisch oder so, wenn man halt nicht weiß, mit welcher Intention er das vorträgt. Insofern war das sehr entspannt für mich auch, ihn danach als Person noch weiter zu entdecken. Es ging sogar so weit, dass ich mir den Gedichtband geholt habe, den er geschrieben hat, Egghead, um den mal zu lesen.
Also ich glaube, du bist noch tiefer in die Bo Burnham-Erfahrung eingestiegen als ich.
Ja, und dann war es tatsächlich, als jetzt Promising Young Woman ins Kino kam, sorry, kein Streaming-Inhalt, aber irgendwann bestimmt schon, für mich super spannend gewesen, wie ideal er für diese Rolle besetzt wurde, ohne dabei zu viel zu verraten. Aber ja, also ja, großer Bo Burnham Sommer war ab 30. Mai bei mir dann los. Und wenn ihr das vielleicht jetzt auch noch nachholen wollt, dann guckt euch das unbedingt an auf Netflix. Eigentlich Pflichtprogramm für dieses Jahr, würde ich sagen. Bo Burnham Inside. Und damit gehen wir weiter zum 23. Juli. Da kam ein Film, den Matthias hier unbedingt reingeben wollte. Und zwar mit einer 6,3 bewertet. Eine Handvoll Worte heißt der. Oder im Englischen heißt er ganz anders. The Last Letter from Your Lover, glaube ich.
Ja, eine Handvoll Worte. Ich glaube, der ist bei vielen Menschen unterm Radar gelaufen. Zumindest habe ich wenig Diskurs darüber mitgekriegt. Der wurde dann einfach bei Netflix gedroppt. Hatte so seinen Moment am Freitag, Samstag, Sonntag und ist dann in den Abgründen der Streaming-Bibliothek verschwunden. Aber mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Es ist eine Liebesgeschichte, beziehungsweise es sind sogar zwei Liebesgeschichten, die auch auf zwei verschiedenen Zeitebenen erzählt wird. Also zuerst sind wir da in der Gegenwart, da spielt Felicity Jones in einem Zeitungshaus, ist sie angestellt und sie stolpert da über einen Stapel Briefe und diese Briefe führen sie zurück ins Jahr 1965, wo dann sich die zweite Liebesgeschichte abspielt. Da ist dann Shailene Woodley die Hauptdarstellerin und diese beiden Frauen haben nicht wirklich eine Verbindung, aber eben diese Briefe stellen eine Brücke eben zwischen den Zeiten her und verbinden ihre Schicksale immer weiter miteinander, weil sie über ähnliche Probleme stolpern oder merken oder dass die Felicity Jones Figur in der Gegenwart, also die natürlich auch irgendwie so eine Beziehung in Aussicht hat, Dinge wiederentdeckt, die sie dann in diesen Briefen liest und selbst erfährt und es sich dann irgendwann auch zur Aufgabe macht, versucht, in die Vergangenheit einzugreifen und die Beziehung, von der sie liest, die da in die Brüche gegangen ist, wieder herzustellen, der doch ein Happy End zu verschaffen. Und das sind ganz viele von diesen überhöhten romantischen Ideen, die da drin sind. Aber ich finde, der Film ist nicht kitschig oder unerträglich geworden deswegen, sondern der bringt eine Aufrichtigkeit mit und also auch so eine Liebe für das eigene Genre, wo ich das Gefühl habe, das ist sehr selten in Hollywood geworden. Also so gerade der Zustand der romantischen Komödie im amerikanischen Kino. Weiß gar nicht, wo ich da jetzt hin will. Es ist ja keine romantische Komödie, sondern eher wirklich dieser pure Liebesfilm und von denen habe ich in letzter Zeit viel zu wenig gesehen. Also eine Handvoll Worte hat mich irgendwie in die Zeit zurückgebracht, wo hier der Age of Adeline-Film mit Blake Lively kam. Das ist doch jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also das ist für mich so einer der ganz großen Liebesfilme, die in den letzten 10 Jahren irgendwie kamen. Und davon gibt es einfach zu wenige. Und deswegen bin ich einfach so glücklich, dass eine Handvoll Worte existiert, nicht versucht, irgendwie zu viel zu sein, aber auch nicht zu wenig ist, sondern ja sein Genre einfach richtig umarmt und Felicity Jones, habe ich eh das Gefühl, ist so eine Schauspielerin geworden, die viele Projekte schnappt, die man nicht auf dem Radar hat, aber die dann doch eigentlich ganz gut sind. Also ich denke da auch an diesen Berufungsfilm, wie hieß der denn nochmal? Hieß der nicht einfach sogar nur die Berufung, wo sie Ruth Bader Ginsburg spielt? Und das war auch so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, den haben Leute auch erst entdeckt, als dann Ruth Bader Ginsburg gestorben ist und man gemerkt hat, nee, da gibt's schon ein ganz starkes Biopic mit ihr. Zum Beispiel, also wirklich eine Handvoll Worte. Eine Handvoll ja. Dollar wollte ich gerade schon sagen.
Eine Handvoll Dollar mehr.
Das ist natürlich eine ganz andere Richtung. Ja, den ja. mochte ich also, ganz gerne. Ich weiß nicht, hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn auch gesehen. Ja. Als ich reingegangen bin, dachte ich, es klingt so ein bisschen wie Message in a Bottle mit Kevin Costner, wo es ja auch um so einen gefundenen Brief geht und wo das dann immer weiter ausgewertet wird. Ich muss zugeben, mich hat's irgendwie nicht so gepackt. Vielleicht war ich gerade nicht in der richtigen Stimmung für so eine gewisse tragisch angehauchte Romantik. Und obwohl ich Shailene Woodley und Callum Turner, die ja so das Paar in der Vergangenheit spielen, sehr gut fand, habe ich immer ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Felicity Jones eher ungenutzt bleibt. Also so ein bisschen das Vehikel ist, um eigentlich diese spannende Geschichte in der Vergangenheit ja auszubreiten für uns, aber dadurch halt selbst ein bisschen in den Hintergrund tritt. Also da hätte ich gerne fast, dass diese Verhandlung von Vergangenheit und Gegenwart noch ein bisschen mehr auskosten wollen.
Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, weil diese Vergangenheit der faszinierendere Schauplatz ist. Der ist ja auch wirklich in Szene gesetzt, als trittst du da in so eine magische, vergessene Welt. Ein bisschen wie bei Carol musste ich da manchmal dran denken. Mhm. Das ist zum Beispiel, ach, das ist vielleicht sogar der beste Liebesfilm der letzten 10 Jahre hier. Todd Haynes, Cate Blanchett und Rooney Mara, wo du ja auch das Gefühl hast, sobald der Film anfängt, begibst du dich in dieses New York, was da ganz magisch in der Erinnerung liegt, aber auch ein bisschen düster und ein paar Geheimnisse, die du noch nicht entdeckt hast. Und ich glaube, dass es halt hier bei der Vergangenheitsebene eine Handvoll Worte ist, das halt einfach so der interessantere filmische Ort, an dem du dich bewegen kannst, während die Journalistin in der Gegenwart ist dann vielleicht zu unspektakulär, weiß nicht.
Ja, weiß nicht. Also, aber nichtsdestotrotz hat er dir ja gefallen. Insofern ist das definitiv eine Empfehlung hier. Und jetzt habt ihr also mit Carol auch noch einen weiteren Tipp mitbekommen. Wenn euch das gefallen hat und ihr vielleicht noch was Ähnliches sucht. Und wir können weiterspringen in den August, also schon letzten Monat. Am 3. August kam nämlich noch eine Dokumentation, die bei der Community, beim Moviepilot auf Platz 4 gelandet ist mit einer 7,2. Und zwar nennt sie sich Shiny Flakes, The Teenage Drug Lord. Und der ist erstmal eine Handvoll Worte, was man da im Mund nehmen muss. Und es erzählt die wahre... Es erzählt die wahre Geschichte hinter How to Sell Drugs Online Fast, was ja auch eine sehr beliebte deutsche Netflix-Serie war, die sehr, sehr kurzweilig erzählt, wie ein Jugendlicher sein Drogenimperium online aufbaut. Und genau das beleuchtet im Prinzip auch diese Doku. Da haben wir Max S., der ja überlegt, warum sollte ich das nicht einfach mal ausprobieren, dass man Drogen auch im World Wide Web und nicht nur im Darknet vertreiben kann. Und ja, da greift diese Doku ein und erzählt erstmal teilweise in Reenactment-Szenen, teilweise in Interviews, wie es dazu kam und lässt den Täter da tatsächlich auch zu Wort kommen oder ja, der halt jetzt im Gefängnis sitzt. Und was ich besonders spannend fand, war, dass er sich selbst spielt, wenn er dann am Computer sitzt und irgendwelche Sachen programmiert oder so. Wo ich dachte, okay, haben die den jetzt tatsächlich rangeholt, um sich selbst zu spielen und von sich selbst zu erzählen? Das klingt jetzt auf den ersten Blick erst ein bisschen problematisch, wenn man denkt, okay, jetzt gibt man diesem Menschen eine Plattform nochmal, was er eindeutig auch gesucht hat, um irgendwie Anerkennung zu kriegen. Aber gleichzeitig geht dieser Film dann zum Glück auch noch ein Stück weiter und tritt dann einen Schritt zurück, als dann alles abgedreht ist, einfach ihn auch zu zeigen als jemanden, der dann vor der Kamera steht und ja die Aufmerksamkeit genießt und dann auch sein Leben irgendwie weiterlebt. Also es spielt dann auch nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Und das war eine sehr interessante Verhandlung von ja, was ist das überhaupt für ein Mensch und können wir uns oder sollten wir uns mit ihm identifizieren oder nicht? Weil ich denke, da viele auch ranreichen können leicht. Und teilweise war mir die Doku fast ein bisschen zu grell inszeniert, weil sie passt dann einerseits gut zu How to Sell Drugs Online Fast, weil natürlich da auch Elemente zitiert werden, wie irgendwelche Sachen sich ins Bild drehen oder weiß ich nicht, der mit Hau drauf Methode wird dann der Strafverteidiger von diesem Max S. Stark unterlichtig aufgenommen mit so einer Gangsterperspektive oder so. Aber gleichzeitig kriegt dann halt auch jeder seinen Fett weg, wenn zum Beispiel dann die Polizei gezeigt wird, die sich dafür brüstet, diesen Typen endlich geschnappt zu haben und sich für den Erfolg rühmt und was sie dafür tolle Ermittlungsmethoden hatten. Und als dann nachgefragt wird, wie toll, dass ihr sein Passwort, sein Computer anscheinend knacken könnt, konntet, kommt dann raus, ja, sie haben nur irgendwo einen Passwortzettel gefunden und deswegen konnten sie in sein Online-Reich eindringen. Und so kommt dann der Film für mich auch an einem gewissen Punkt raus, wo man irgendwie für sich selber entscheiden kann und sein Urteil bilden, wie man jetzt diese diesen, ja, ich nenne es mal Erfolgsweg oder diesen Aufstieg dieses Menschen beurteilen möchte für sich. Und ja, das ist dann natürlich auch wieder verlockend, da einzusteigen und ein bisschen hinter die Unterhaltung, die man sonst nur so als Serie konsumiert, doch mal zu sehen, was da an Realität und an Wahrheit dahinter steckt. Ich glaube, zumindest How to Sell Drugs Online hast du mal reingeguckt oder gesehen, Matthias?
Ja, ich habe die erste Staffel gesehen, aber bin nie wieder an diesen Ort zurückgekehrt und deswegen auch irgendwie sehr früh schon die Doku ausgeklammert. Alles, was du erzählt hast, hat sich jetzt eigentlich auch erstmal interessant angehört. Deswegen will ich das auch nicht ausklammern, dass ich das gar nicht mehr gucke oder ja.
Ja, natürlich ist man mit einer besseren Position da, wenn man wirklich die ganze Serie gesehen hat. Die ist ja jetzt diesen Sommer auch zu Ende gegangen mit der dritten Staffel. Und das dann so als ein bisschen Zusatzelement noch zu nehmen, um noch so ein bisschen Unterbau dazu zu kriegen, um sich vor Augen zu führen, okay, etwas Ähnliches hat in Wahrheit tatsächlich stattgefunden. Es ist jetzt nicht irgendwie so eine abgehobene Netflix-Idee von einem Jugendlichen, der zum Drogenmilliardär wird.
Aber würdest du sagen, man muss die Serie komplett gesehen haben, um die Doku zu schauen, oder funktioniert die Doku auch für sich?
Nee, das gar nicht. Ich weiß nicht mal, ob überhaupt die Serie, die Netflix-Serie aktiv genannt wird. Man kann es auch einfach als Dokumentation von einem wahren Fall sehen und wie sich das in Deutschland so als großer Griff für die Polizei entwickelt hat, aber dann irgendwie, ja, wo ist das Geld jetzt hin in Bitcoins? Wo versteckt sich das heute noch? Das hat dann doch irgendwie keiner rausgefunden. Also ein bisschen Kriminalgeschichte aufarbeiten. Wenn man True Crime mag, sollte man da auch reingucken, wenn man die Serie nicht gesehen hat. Und jetzt, wo sowieso das How to Sell Drugs Online Fast Imperium aufgebaut wird, Max, Matthias, du hast gerade eine Nachricht heute Morgen noch geschrieben dazu, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist fast schon Schicksal irgendwie, dass das gerade alles zusammenkommt. Heute früh die News, dass sich ein Spin-off bzw. ein Prequel über die Bjarne-Mädel-Figur in Arbeit befindet. Also ich glaube, How to Sell Drugs auf Netflix wird uns noch einige Zeit begleiten. Also es lohnt sich vielleicht wirklich, die Shiny Flakes-Doku nochmal anzuschauen.
Ja, ja. Und damit gehen wir weiter im August. Am 6. August kam nämlich ein Film, den ich sehr schön fand. Der nennt sich Vivo, hat eine Movieblog-Bewertung von 6,7. Deswegen ist es auch von mir hier reingegeben worden und nicht in der Community-Bestenliste gewesen. Nichtsdestotrotz fand ich den sehr schön. Es geht um einen Honigbär bzw. Wickelbär. Der sieht aus wie ein Affe, also lasst euch nicht irritieren. Der heißt Vivo und arbeitet mit einem Straßenmusiker in Kuba zusammen. Und jetzt geht es darum in dem Film, dass da ein wichtiger Song ausgeliefert werden muss, den der Musiker noch seiner damals Geliebten zustellen will oder wollte. Und deswegen macht sich dieses Tierchen, dieses possierliche Tierchen, auf den Weg von Havanna nach Miami, um da die Musikerin auf dem Konzert abzufangen, und erhält Hilfe von einem quirligen, manche würden vielleicht auch sagen anstrengenden Mädchen, was da unbedingt mitgehen will und ihm helfen will. Und ja, es ist ein Musical. Für alle, die zu wenig Musicals in ihrem Leben haben, ist das, denke ich, ein gutes Beispiel, dass nicht nur Disney Musicals machen kann, wenn wir da uns Frozen und die ganzen Klassiker angucken, sondern anscheinend auch Sony. Ich muss zugeben, bei Sony bin ich immer etwas skeptisch. Die haben auch ein paar Animationsfilme, mit denen ich einfach überhaupt nichts anfangen kann. Wenn wir sowas, wie Boss Baby ist, glaube ich, auch von Sony anschauen. Nichtsdestotrotz war das für mich ein Pflichttermin, denn als Fan von Hamilton musste ich natürlich sehen, was Lin-Manuel Miranda da als nächstes auf die Beine gestellt hat, der sowohl den beim Soundtrack mitgeschrieben hat, als auch die Hauptfigur spricht. Und da hat mich das nicht enttäuscht. Das war dann doch ein sehr süßer Ausflug ins Animationsgenre, den ich tatsächlich Familien auch ans Herz legen würde, um hier mal eine Familienempfehlung auszusprechen für alle Generationen. Aber Matthias, ich habe voller Schrecken gesehen, dass du den Film nicht so gut bewertet hast.
Oh je, ja, als du gerade erzählt hast, musste ich an meine Bewertung denken und dachte mir, ich meine, ich bin sehr dankbar, dass wir gerade so ein goldenes Musical-Jahr irgendwie erleben. Das war mir Anfang des Jahres gar nicht bewusst, aber sie sprießen ja momentan wirklich aus allen Löchern. Hier in The Heights gab es Ende des Jahres, kommt Best Side Story, der Cinderella-Film auf Amazon, Come From Away auf Apple TV Plus. Also es ist gerade wirklich eine Hülle und Fülle an Musicals da, aber da ist das schon eher einer der enttäuschenderen gewesen für mich. Ich bin da in vielen Dingen nicht eingestiegen und habe ihn dann auch eher verbucht als ganz nett, aber dieses Mal das ganz nett, was wirklich eher abfällig gemeint.
Das ist auch in Ordnung.
Ja, kurze Korrektur, der Ding Boss Baby ist Universal tatsächlich, aber ich glaube, mal einen Sony-Animationsfilm zu nennen, den du nicht so magst, The Emoji Movie, kann das sein?
Oh ja, fangen wir nicht mit dem Emoji Movie an.
Gleichzeitig muss man ja sagen, Mitchell stammt ja ursprünglich auch aus dem Hause Sony, bevor dann er eben genauso wie jetzt hier der Bibu zu Netflix gewandert ist. Also ich finde,
Sony hat dann gerade eine gute Partnerschaft auch so ein bisschen mit Netflix, habe ich das Gefühl.
Ja, sind viele Filme rübergewandert. Aber es sind momentan einfach viele abwechslungsreiche Animationsfilme möglich und dann, keine Ahnung, würde ich halt wieder zu die Mitchells zurückkehren und Vivo würde ich vermutlich eher ausklammern. Ich musste bei Vivo übrigens oft an den Pixar-Film denken, der so am Tag der Toten gespielt hat. Was war der Titel nochmal?
Ja, ich weiß natürlich, wen du meinst. Warte, lass mich kurz drüber nachdenken. Ist ja auch so ein kurzer Name.
Oh Gott, das ist ja jetzt super peinlich. Da sitzen hier zwei.
Das ist einfach ein Hänger, ja. Fällt uns bestimmt gleich ein, wenn wir nicht zu sehr drüber nachdenken. Coco war's,
ja. Ja, genau, Coco. Und also vielleicht jetzt nicht thematisch unbedingt decken sich die Filme, aber die Einflechtung der Musik oder so, das hat mich dann doch oft daran
erinnert. Das, mit Pixar lässt sich natürlich kaum was vergleichen. Das ist natürlich eine Latte, die du jetzt sehr hochlegst.
Ja, das, oh Gott, das wollte ich dem armen Vivo gar nicht antun. Ich habe ja gar nicht aktiv was gegen den Film. Es ist nur auch kein Film, der mich jetzt sonderlich begeistert hat.
Okay, alles klar. Also muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er ein singendes Tier, was aussieht wie ein Affe, sehen möchte. Und was aber sehr süß ist. Also von mir steht die Empfehlung auf jeden Fall. Und damit gehen wir schon zu unserem 10. Film von Netflix, den wir mitgebracht haben und der jetzt erst vor relativ kurzer Zeit, vor einem Monat kam, am 13. August, und zwar Beckett, Matthias.
Ja, ich glaube, da muss ich gleich sagen, das ist ein Joker, den ich hier reingeschmuggelt habe, weil die Community hat den sträflichst mit 5,6 Punkten bewertet. Also da sieht man schon, das ist wirklich nicht der Film, der bei der Masse groß angekommen ist. Und wenn man sich den Film anschaut, ist das, glaube ich, in vielen Punkten nachvollziehbar, weil auf den ersten Blick wirkt er auch eher, als schlägt er so in die Kerbe von halt diesen Actionfilmen, die wir jetzt in der letzten Zeit auf Netflix gesehen haben, so ein bisschen Tyler Rake, so ein bisschen Kate, den ich ganz am Anfang des Podcasts erwähnt habe, aber Beckett ist von all dem gar nichts, sondern es ist eher fast schon so eine Anti-Haltung in diesem Film zu spüren. Er fühlt sich an wie, als zeigt der Film all die Action-Passagen, die jeder andere Regisseur rausschneiden würden, weil sie eben unspektakulär sind, weil sie total trostlos aussehen. Aber bevor ich da jetzt mehr darüber erzähle, erstmal zur Handlung. Also wir lernen hier den guten Beckett kennen. Der wird auch gespielt von John David Washington. Das ist wirklich so ein John David Washington Netflix, ja, habe ich das Gefühl. Für alle, die gar nichts mit dem Namen anfangen können, das ist natürlich der Star aus Tenet. Letztes Jahr der große Science-Fiction-Blockbuster von Christopher Nolan. Da hat er die Hauptrolle gespielt. Er ist der Sohn von Denzel Washington, also hat er schon so ein Hollywood-Vermächtnis, große Fußstapfen, in die er hineinsteigt, aber völlig unabhängig von seinem Verwandtschaftsverhältnis finde ich ihn gerade einen sehr aufregenden Schauspieler, um ihn zu entdecken. Und er ist da in Griechenland unterwegs mit seiner Freundin in Athen in der Stadt. Sie merken, dass da politische Unruhen sind und beschließen, der Stadt den Rücken zu kehren, fahren dann mit dem Auto eine lange Strecke und es wird Abend, es wird Nacht, die beiden werden müde. Man sieht richtig, wie John David Washington versucht, die Augen aufzuhalten, aber irgendwann geht es nicht mehr. Sekundenschlaf und in dem Moment überschlägt sich der Wagen. Ein tödlicher Unfall. Die Alicia Vikander-Figur wird sofort vom Krankenwagen abgeholt und er befindet sich jetzt irgendwo in Griechenland, spricht nicht die Sprache und ist da umgeben von dem Krankenhauspersonal und Polizisten. Und weiß einfach nicht, was los ist. Er versucht, Antworten zu finden, aber merkt, nee, irgendwas stimmt nicht. Und spätestens, als dann auf ihn irgendwie geschossen wird, merkt er, okay, jetzt muss er schnell entkommen. Er ist da scheinbar in eine größere Verschwörung hineingeraten. Ab dem Punkt ist das dann der Actionfilm, aber eben der Actionfilm, der alles dafür gibt, nicht in konventionelle Genremuster und Inszenierungstechniken zu verfallen, sondern der Actionfilm, der uns auch gern einfach mal zeigt, wie John David Washington in so einer totalen Einstellung von der einen Seite auf die andere Seite rennt. Und meistens kann er schon gar nicht mehr rennen, weil er verletzt ist, sondern dann eher kriecht oder stolpert oder humpelt. Und es macht wirklich keinen Spaß, ihm dabei zuzuschauen. Also er ist nicht irgendwie dieser coole Actionheld, der flüssig nachlädt, der springt und sofort dort landet, wo er hinkommen will, sondern wirklich jemand, der sich diese Strecke erkämpfen muss. Und das fand ich dann doch, das hat was sehr Starkes, was sehr Körperliches auch. Und du spürst richtig auch die Umgebung, durch die er sich da den Weg bahnen muss. Es ist nicht so, dass er einfach rennt und dann sind wir gleich an einem anderen Ort, sondern es ist wirklich eine Reise in diesem Film. Und das hat mich dann doch irgendwie beeindruckt, obwohl ich gar nicht wusste, was ich mir anfangs darunter vorstellen soll. Und es ist auch interessant, dass John David Washington da so eine alternative Heldenfigur zeigt. Und ich finde, in Tenet wirkte er schon wie so das Skelett von einem Actionhelden. Also was schon allein dadurch deutlich wird, dass er einfach der Protagonist im Film genannt wird. Also er hat nicht mal so viel so einen eigenen Namen. Und dann trägt er auch einen Anzug wie schon 10 andere James Bonds vor ihm oder so. Also einerseits ist er da sehr, sehr austauschbar in Tenet. Andererseits ist halt John David Washington da, der definitiv Charisma hat und der eine Präsenz einfach in den Filmen ist. Und ich finde, in Tenet hat er schon interessant mit diesem Action-Filmhelden-Rollentypus gespielt, drüber nachgedacht. Was zeichnet den aus? Wie kann ich den verändern? Und wie kann ich ihn vielleicht auch so austauschbar machen, dass es jemand anderes sein könnte? Und ich finde, Beckett ist da dann doch irgendwie ein schöner Anschluss an das. Ich weiß gar nicht, ob er das bewusst macht und vom Timing her haut das bestimmt auch nicht hin, also ich glaube, es ist nicht großartig geplant, es ist nicht der Masterplan seiner Karriere, Action-Rollentypen jetzt zu überprüfen, umzudrehen und neu zu definieren, aber Beckett ist definitiv ein interessanter Fall, einfach um sich anzuschauen, wie so ein Actionheld entsteht und wie sich so ein Schauspieler in der Rolle dann einfindet, weil ganz am Anfang, keine Ahnung, könnte es auch einfach ein Liebesfilm sein, der irgendwie die schöne Griechenland-Kulisse auskostet und am Ende sind wir richtig tief drin in einem Film, der auch irgendwie eine Fortsetzung der Jason Bourne-Reihe hier mit Matt Damon sein könnte. Hast du den gesehen?
Ja. Witzigerweise habe ich ihn erstmal abgeschrieben, als ich die Bewertung gesehen habe an vieler Stelle und dachte, okay, ist anscheinend ein Netflix-Film, den man auslassen kann. Und dann hattest du gesagt, dass du ihn mit auf deine Liste nimmst, deiner 3 Filme, die du hier reintragen willst. Und dann habe ich mir doch noch angeguckt und war echt angenehm überrascht, muss ich sagen. Also einerseits, dass am Anfang mit sehr wenigen Szenen schon diese glaubhafte Beziehung für mich aufgemacht wird zwischen ihm und Alicia Vikanders Figur. Und dann, wie dann dieser Realismus, sage ich mal, im weitesten Sinne irgendwie ihn droht niederzudrücken, weil ich konnte mir auch vorstellen, du bist in einem fremden Land, verstehst kein Wort, was die Leute sagen, versuchst irgendwo hinzugelangen, aber hast eigentlich kaum Mittel dafür, wirst dann wahrscheinlich noch verfolgt. Und dann einfach so diese Überforderung mit dieser Situation umzugehen, das fand ich schon richtig stark dargestellt. Und immer, er wird immer, kriegt noch eine Wunde, kriegt noch irgendeinen Schlag irgendwo hin und muss damit immer weit sich weiterschleppen. Und wenn du denkst, jetzt hat er es aber geschafft, dann kommt noch mal eine neue Wendung, wo du denkst, oh, jetzt geht das alles nochmal von vorne los. Also das fand ich schon alles sehr, sehr spannend. Nur am Ende hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt haben wir nochmal so einen Moment, wo jetzt der amerikanische Held rausgekehrt werden muss. Das ging mir dann einen Ticken zu weit, weil ich dachte, okay, der hätten sie vielleicht vorher abbrechen sollen. Okay, also ich verstehe auch, wie es für die Geschichte Sinn macht, ihn am Schluss nochmal in eine andere Richtung zu schicken, aber das war mir dann in diesem, was ich als realistische Situation empfunden habe, dann doch wieder zu Hollywood, was da noch kam. Aber nichtsdestotrotz würde ich tatsächlich unterschreiben, dass es ein sehenswerter Actionfilm ist. Und gerade wenn man John David Washington noch ein bisschen mehr entdecken will, jetzt mit eigenem Namen und sogar mit Namen im Titel des Netflix-Films, Beckett.
Ich finde, Beckett ist auch ein schönes Beispiel dafür, wo so das Potenzial in Netflix liegt, wenn man bedenkt, dass der Film vermutlich ewig gebraucht hätte, bis der irgendwie bei uns in Deutschland mal in den Kinos gekommen wäre. Und jetzt hat er irgendwie im August, keine Ahnung, in Locarno seine Premiere gefeiert und dann kurze Zeit später schon auf Netflix irgendwie. Das, weiß nicht, das fand ich einfach sehr aufregend, da jetzt diesen ungewöhnlichen Film so schnell zu sehen, der eben noch auf dem Festival besprochen wurde, wo ich mich sonst immer schon insgeheim darauf einstelle, ja, die haben den jetzt alle schon gesehen und bei uns ist es dann irgendwie in, weiß nicht, 2 Jahren soweit.
Ja, da kann man dann doch noch überrascht werden von Netflix-Filmen, auch wenn vielleicht die Erwartungen erstmal nicht so hoch sind. Umgekehrt kann es natürlich auch genauso sein, dass wir hohe Erwartungen haben und dann die radikal runterbrechen müssen, nachdem wir den Film geguckt haben. Deshalb, wir sind jetzt mit unseren 10 Tipps durch, Matthias. Nochmal einfach kurz die Zwischenfrage, welcher Netflix-Film hat dich dieses Jahr so am meisten enttäuscht? War so der größte Reinfall für dich?
Also ich habe mich wahnsinnig auf Army of the Dead von Zack Snyder gefreut. Zack Snyder ist bestimmt vielen von euch ein Begriff. Der hat große Filme in den letzten Jahren gedreht, vor allem Superheldenfilme wie Watchmen, Batman vs. Superman, Man of Steel und natürlich den halben Justice League, den er dann dieses Jahr mit Zack Snyders Justice League, seiner vierstündigen, ewig langen Fassung da wirklich so rausgebracht hat, wie er das wollte. Und deswegen war das auch dieses Jahr ein faszinierendes Zack Snyder-Jahr irgendwie, weil er da zurückkehren konnte irgendwie zu diesem riesengroßen Projekt mit das er nie vollendet hat und dann gleichzeitig irgendwie seinen großen Netflix-Originalfilm, wo er ja scheinbar künstlerisch auch komplett das machen konnte, was er wollte. Und da dachte ich einfach, das muss Wahnsinn werden. Und ich weiß nicht, bin damit mit riesigen Erwartungen reingegangen. Es ist dieser auch so ein Zombie-Heist-Film irgendwie in Las Vegas. Alles ist überrannt mit Untoten und Dave Bautista führt dann ein Team an, was den dreckigen Ocean's 11 durchzieht. aber der war sehr enttäuschend.
Wirst du dir trotzdem noch Army of Thieves angucken, das Prequel von Matthias Schweighöfer, was dieses Jahr auch noch kommt?
Na, das hat so ein bisschen so einen random Charakter und den finde ich fast schon wieder interessant, dass aus einem Zombie-Film heraus ein Safe-Knacker-Film entsteht mit Matthias Schweighöfer. Also ich werde den definitiv anschauen, weil ich einfach neugierig bin. Es ist ja auch gerade so ein schöner Fall, wo Netflix versucht, sich ein eigenes Franchise aufzubauen. Da sind sie ja schon ein paar Jahre dran, aber so was richtig Großes, Eigenes haben sie ja noch nicht hingekriegt. Also ich glaube, am ehesten ist die Witcher-Reihe ja irgendwas, wo sie viel jetzt rein investiert haben und wo langsam die Früchte zum Vorschein kommen mit diesem Anime, der neulich veröffentlicht wurde und dann Ende des Jahres jetzt die zweite Staffel. Und Army of the Dead gibt's ja jetzt nicht nur den Matthias Schweighöfer Film, sondern auch eine Animationsserie, glaube ich, die Vorgeschichte erzählt und wer weiß, was da in Zukunft noch kommt. Also da bin ich eher so einfach mal gespannt, was hat Netflix mit diesem Army of the Dead Franchise vor? Es ist natürlich nicht, dass ich mit der Neugier reingehe mit, okay, ich sehe da jetzt einen neuen Zack Snyder Film, den Status hat Matthias Schweighöfer bei mir noch nicht.
Ja, manchmal ist es einfach gut, mit niedrigen Erwartungen reinzugehen. Wie ich dann festgestellt habe, meine größte Enttäuschung war zum Beispiel dieses Jahr so mit The Woman in the Window, auf den ich mich lange gefreut hatte. Der neue Joe Wright-Film sollte erst ins Kino kommen, dann kam Corona, dann kam er zu Netflix. Und dann war ich da sehr enttäuscht davon, wie der so mit seinen Figuren seine Fenster zum Hof-Prämisse verhandelt hat, weil ich dann irgendwann das Gefühl hatte, okay, die Leute, die hier rumlaufen, sind eigentlich nur noch als Vehikel da, um die Handlung voranzutreiben. Der Film ist überhaupt nicht daran interessiert, ob die ein Innenleben haben oder nicht. Und da habe ich dann irgendwann innerlich abgeschaltet. Ich habe den Film zu Ende geguckt, aber für mich gesagt, okay, das hätte jetzt auch nicht sein müssen.
Ich kann diese Enttäuschung nachvollziehen. Ich würde Woman in the Window aber vermutlich verteidigen, weil der hat so ein paar Ideen, wie er dieses Haus in Szene setzt, wo du richtig merkst, okay, das ist Joe Wright, der Regisseur, also der sowas wie Anna Karenina gemacht hat, der diesen Stolz und Vorurteil und auch der Pan gemacht hat, den ich ein bisschen unterschätzt finde. Also ich liebe ihn als Regisseur und finde da, selbst wenn der Film, glaube ich, nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was er ursprünglich machen wollte, hat er da so ein paar Ideen reingebracht, wie er Amy Adams in diesem riesengroßen Haus in der Dunkelheit und wie er dieses Haus dann plötzlich in so ein Höllentor in ihre Erinnerungen verwandelt. Also da gibt's so eine Szene, wo ich speziell dran denk, die habe ich nicht mehr vergessen, seit ich den Film gesehen habe und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her und deswegen würde ich ihn nochmal verteidigen, falls ich mal irgendwo müsste. Zum Beispiel hier.
Sehr gut, sehr gut. Das kannst du gerne machen. Visuell auf jeden Fall unterschreibe ich das, dass Joe Wright mich einfach immer einfängt, wie er so seine Filme inszeniert. Aber wenn man Amy Adams hat, dann muss man Amy Adams auch nutzen.
Das stimmt.
Genau. Unabhängig davon, sind wir ja jetzt die 10 Filme durchgegangen, die wir euch empfohlen haben. Aber wer jetzt auf den Kalender guckt, wird feststellen, wir haben ja erst September. Und das heißt, wenn wir von den besten Netflix-Filmen 2021 sprechen, sind natürlich noch längst nicht alle gelaufen. Und deswegen wollen wir auch noch mal einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, um vielleicht auch ein bisschen Vorfreude bei uns und bei euch zu wecken, was denn da noch kommt. Da sind nämlich mehrere sehr spannende Projekte angekündigt, die jetzt in den nächsten 3-4 Monaten noch anlaufen. Die reichen von Jake Gyllenhaal in der Notrufzentrale in The Guilty bis zu besagtem Matthias Schweighöfer Army of the Dead Prequel oder Sandra Bullock, die in Unforgiven nach 15 Jahren aus der Haft entlassen wird. Also ganz viele spannende Projekte. Und davon wollen wir euch 4 ein bisschen genauer vorstellen. Und da haben wir jeweils uns für 2 entschieden. Oder Matthias hat sogar 3 mitgebracht, damit wir auf 5 kommen und am Schluss euch 15 Empfehlungen, also 10 gelaufen und 10, die noch kommen, mitgeben können. Und da fangen wir doch gleich auch wieder chronologisch an. Was kommt denn jetzt als nächstes am 12. November, Matthias?
Ja, das ist ein ganz spannender Film. Red Notice kommt da mit Gal Gadot, Dwayne Johnson und Ryan Reynolds in den Hauptrollen. Also es ist wirklich geballte Star-Power. Und ich glaube, der bis dato kostspieligste Netflix-Film, den Netflix in Auftrag gegeben hat. Wenn ich jetzt sage, ich war von Army of the Dead als der keine Ahnung, größte Netflix-Blockbuster bis zu dem Zeitpunkt enttäuscht, dann hoffe ich, dass Red Notice vielleicht wirklich mal so ein interessanter Beweis dafür wird, dass diese riesengroßen Blockbuster, für die wir normal ins Kino gehen, auch irgendwie so bei Netflix entstehen können. Die Prämisse wirkt jetzt nicht so originell auf den ersten Blick. Also es ist auch wieder so eine im gröberen Sinne eine Heist-Geschichte. Dwayne Johnson spielt einen Agenten, der sich mit Ryan Reynolds zusammenschließen muss. Der ist da so eine Art Hochstapler und Gal Gadot spielt die Diebin, die Femme Fatale irgendwie, die beide jagen und dann mehr oder weniger unerwartet Bündnisse eingehen müssen oder nicht. Also es fühlt sich an wie so ein Hin und Her mit ganz viel Hollywood-Glamour und ja, drei Stars, die gerade wirklich so hot sind. Also ich meine, du hast ja 1000 Filme mit Dwayne Johnson, die irgendwie kommen. Ryan Reynolds genießt seinen Ruhm seit Deadpool, hat jetzt auch Free Guy irgendwie im Kino gehabt, der ja ziemlich überraschend gut funktioniert hat, und Gal Gadot sowieso durch Wonder Woman gerade eine der ikonischsten Rollen, die man irgendwie in Hollywood spielen kann. Also das ist einfach beeindruckend, was Netflix da zusammengetrommelt hat und sich das ja einfach leisten kann. Und ich habe keine Ahnung, ob der Film gut wird. Vielleicht ist das auch eine mega Enttäuschung, aber zumindest wird das einfach ein Film, wo man, glaube ich, viel von lernen kann. Ganz egal, was er am Ende dann ist. Also ich freue mich, es ist ein Film, glaube ich, wo meine Neugier größer ist als die tatsächliche Vorfreude, den und den Film jetzt zu sehen, aber ich bin echt mega gespannt, was da rauskommt.
Ja. Nach dem Trailer habe ich auch gedacht, okay, den werde ich mir definitiv angucken. Ich freue mich am meisten auf Gal Gadot in ihrer Rolle, weil es so ein bisschen natürlich das Wonder Woman Image mal variiert, auch wenn es natürlich trotzdem wieder Action ist. Und ich glaube, für alle, die sich freuen, wenn Unterhaltung und Comedy-Elemente auf Action treffen, ist das ein Pflichttermin am 12. November. Am 19. November, dann eine Woche später schon, kommt entgegen ein völlig anderes Kontrastprogramm zu Netflix mit Tick, Tick, Boom, heißt dieser vielsagende Titel. Matthias, was ist denn das?
Tick, Tick, Boom, dahinter versteckt sich ein Film von Lin-Manuel Miranda, den haben wir ja gerade eben schon mal bei Vivo kurz erwähnt, den kennt ihr bestimmt als den Schöpfer von dem Musical Hamilton, und er war in den letzten Jahren in Hollywood fast omnipräsent, habe ich das Gefühl. Also jeder sichert ihn irgendwie sich als Schauspieler, war er zum Beispiel in Mary Poppins Returns zu sehen oder eben als Komponisten, und dann eben in The Heights, das Musical, was ich vorhin erwähnt habe, basiert eben auch auf einem Musical, was er geschrieben hat. Und Tick, Tick, Boom ist jetzt, ich habe nachgeschaut, sein erster richtig großer Film, den er als Regisseur umgesetzt hat. Also er hat vor vielen, vielen Jahren schon mal was gemacht, was, glaube ich, so eine Stunde lang ging und, glaube ich, keine Kinoauswertung oder irgendwas Großes erfahren hat. Ich habe jetzt leider den Titel schon wieder vergessen. Ich glaube, Tick, Tick, Boom ist da ein interessanter Schritt für ihn, wo er sich noch mal ein Stück mehr selbst ja verwirklichen kann. Es handelt sich dabei auch, ja, wie soll es anders sein, um ein Musical. Und das basiert eben auf einem Musical, was nicht Miranda geschrieben hat, sondern, Moment, ich muss nachgucken, ich habe den Namen vergessen. Oh je, Jonathan Larson, genau. Jonathan Larson ist vielleicht Musical-Fans ein Begriff. Das ist der Komponist hinter dem Musical Rent. Wenn euch das nicht sagt, dann habe ich jetzt auch keinen besseren Referenz.
Doch, Rent kann man schon mal gehört haben.
Gleich, ja, oder? Rent ist, glaube ich, ziemlich bekannt. Genau, und Jonathan Larson hat da dieses autobiografische Musical geschrieben, was von einem Komponisten handelt, der in New York ist und ein bisschen in die Schaffenskrise gerät. Also auch alles wieder sehr, sehr Meter, sehr alles auf diese künstlerische Schiene getan, und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das der Charlie Kaufman von diesem Jahr wird. Da kam ja letztes Jahr, wie hieß er, ich habe auch diesen Titel vergessen.
I'm Thinking of Ending Things.
Genau, danke Esther, oh Gott, ohne dich wäre ich hier echt aufgeschmissen. I'm Thinking About Ending Things war ja auch ein Film, der sehr in sich gekehrt war und sehr in den verstörenden Geist von seinen Figuren eingedrungen ist und dann auch so eine interessante Ebene hatte, wo der Künstler über die Kunst nachdenkt und so weiter in seinem eigenen Werk. Und ich habe das Gefühl, dass Tick, Tick, Boom jetzt nicht unbedingt die gleiche Atmosphäre, die gleiche Geschichte, die gleiche Stimmung oder so rüberbringt, aber dass das einfach ein Film ist, der vermutlich andersrum nicht wirklich existieren würde, wenn er jetzt nicht gerade auf Netflix kommen würde, weil er so was Eigenwilliges ist, wirklich so die pure Vision seines Schöpfers. Und statt Charlie Kaufman haben wir hier halt Lin-Manuel Miranda. Oh je, ich komme bestimmt ins Gefängnis für diesen Vergleich. Aber ich bin wahnsinnig neugierig, was er da draus gemacht hat. Und er hat zwei super Hauptdarstellerinnen sich gesichert. Andrew Garfield, Spider-Man oder Ex-Spider-Man, vielleicht auch bald wieder Spider-Man, wer kann das schon sagen, spielt die Hauptrolle, spielt halt diesen Künstler, der in der Schaffenskrise sitzt. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen, weil er hat ja auch in diesem Under the Silver Lake die Hauptrolle gespielt, dieser Mystery-Thriller, der so ein bisschen so eine Los Angeles Odyssey war, wo er auch eher so chaotisch durcheinander und halt auch in einem Punkt in seinem Leben, wo er alles andere als geordnet war, in diesem Film war. Und ich glaube, da passt Tick, Tick, Boom sehr schön dazu. Und ich freue mich natürlich über Vanessa Hudgens, die hier endlich mal wieder in einem Musical zu sehen wird, weil sie ist sehr bekannt aus High School Musical, hat natürlich in den vergangenen Jahren sehr viele verschiedene andere Sachen gemacht und ist dieses Jahr auch noch in Princess Switch, Prinzessin Tausch 3 auf Netflix zu sehen. Ich habe noch einen Weg gefunden, diesen Film in diesen Podcast
mit reinzuschmuggeln.
Zu schmuggeln, ja, genau.
Sehr gut.
Also Tick, Boom ist, glaube ich, so wirklich das unberechenbarste Projekt, was dieses Jahr noch auf Netflix erscheinen wird.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und ich mag tatsächlich Andrew Garfield auch am meisten, wenn er so in so ein bisschen abseitigeren Filmen oder so ein bisschen, man kann sich schlecht einschätzen, Filmen auftaucht, weil da kann er meiner Meinung nach am meisten strahlen. Nicht die ganz großen Blockbuster, sondern die so ein bisschen einen Twist haben. Mal gucken, ob das Tick, Tick, Boom auch wird. Und damit gehen wir auch schon weiter zum nächsten Film. Und wenn dir jetzt, wird dir sicher auffallen, Matthias, wir haben jetzt ganz viele Filmtipps noch, die mit vielen Stars und mit vielen Star-Regisseuren auch bestückt sind. Das liegt natürlich auch vor allem daran, dass Netflix die Sachen, die richtig groß werden sollen, schon frühzeitig angekündigt hat mit Startdaten, während viele andere dann erst so einen Monat vorher verkündet werden. Also es können jetzt durchaus noch Filme reinrutschen, von denen wir noch gar nichts wissen und die dann richtig toll werden. Aber wovon wir uns viel und auch noch viel versprechen, ist am 1.12. der Western Power of the Dog. Und wenn ihr diesen Titel jetzt schon mal gehört habt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass er gerade in Venedig ganz viel diskutiert und gefeiert wurde. Da hat zum Beispiel die Regisseurin Jane Campion ihren Silbernen Löwen für gewonnen. Und Benedict Cumberbatch, der Hauptdarsteller, wird jetzt schon als Oscar-Kandidat gehandelt. Also das hat schon einige Wellen geschlagen. Es ist eine Romanverfilmung von Thomas Savage und geht um den Rancher Phil Burbank, gespielt von Benedict Cumberbatch, der in seinem Umfeld sowohl für Angst und Schrecken als auch für Ehrfurcht sorgt für seine Methoden. Also er scheint eine sehr starke Persönlichkeit zu sein. Und als dann sein Bruder, gespielt von Jesse Plemons, mit seiner neuen Frau Rose, Kirsten Dunst, und deren Sohn Cody Smith McPhee, so viele berühmte Leute, nach Hause kommt, quält er die so ein bisschen nach Strich und Faden, sieht dann sich aber unerwartet auch mit der Möglichkeit, selbst zu lieben, auf einmal konfrontiert. Und ich glaube, da könnte ein sehr spannendes Western-Drama draus werden mit schönen Bildern und, wie gesagt, stargespickt. Ohne Ende ist das eigentlich auch etwas, was man definitiv, wo ich glaube, ich mit jetzt so am meisten entgegenfiebere, was als nächstes als Film zu Netflix kommt. Hast du da Erwartungen an den Film, Matthias?
Seit Venedig sind meine Erwartungen so riesig an den Film, dass es ganz kaum ausdrücken. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ging jetzt auch auf Twitter ein paar Mal rum, dass vielleicht doch lieber Michael Fassbender die Hauptrolle hätte spielen sollen. Und also so, ich kann ihn mir auch sehr gut vorstellen.
Okay, als Rollenbild, ja.
Den Trailer gesehen habe, keine Ahnung, ob da jetzt wirklich was dran ist, aber ich habe echt überraschend viele Tweets gelesen, die in diese Richtung gehen. Und ich mag irgendwie Fassbender mehr als Cumberbatch. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass das Cumberbatch so das Element ist, wo der Film am ehesten bei mir wackelt. Mhm. Weil ich ihn manchmal sehr beeindruckend finde, manchmal aber auch sehr anstrengend.
Ja.
Und dann hoffe ich einfach, dass das Power of the Dog in die erste Kerbe schlägt.
Und ich mag auch einfach Jane Campions Erzählton. Also seit das Piano gucke ich mir eigentlich jeden Film an, den sie so rausbringt. Eine tolle Regisseurin.
Ich muss gestehen, ich habe das Piano noch nie gesehen, aber ich habe das seit
Matthias,
Jahren vor. Und ich glaube, jetzt vor dem Netflix-Film muss ich das unbedingt machen, weil ich habe auch das Gefühl, dass Jane Campion einfach so eine Mega-Regisseurin ist, die ich einfach noch nicht entdeckt habe. Und irgendwie ist das auch sehr aufregend zu wissen, dass es da draußen noch Größen gibt irgendwie, mit denen ich noch nicht viele Berührungspunkte hatte. Ich kann mich daran erinnern, dass er ja bei Top of the Lake in diese Krimiserie mit Nicole Kidman war das doch dann sogar, gell?
Und Elizabeth Moss. Ja.
Dass sie da inszeniert hat, aber nee, ich glaube, Jane Campion wird noch richtig spannend zu entdecken.
Ja. Gut, dann kann ich dich dabei nur unterstützen bei diesem Vorhaben. Das solltest du mal machen. Vielleicht fängst du auch einfach mit Power of the Dog an und arbeitest dich dann zurück, wenn du da den ersten Fuß in die Tür gekriegt hast. Aber das war jetzt am 1. Dezember, Mitte Dezember, am 15. kommt dann noch ein Film, der ja uns schon jetzt beschäftigt und hoffentlich gut wird. Matthias, was ist das?
Der Film, der noch kommt, ist Die Hand Gottes, The Hand of God von Paolo Sorrentino. Das ist ein italienischer Regisseur, den ich sehr in mein Herz geschlossen habe, weil er den wirklich fantastischen Film La Grande Bellezza, die große Schönheit, inszeniert hat. Das ist für mich einer der besten Filme der letzten Jahre. Den schaue ich an, der ist so elegant, so graziös, muss man richtig sagen. Also das ist ein pures Wunder, dieser Film. Und Sorrentino hat in den vergangenen Jahren noch so Sachen gemacht wie Ewige Jugend, und sein letzter Film im Kino war Loro, die Verführten, dieser Berlusconi-Film. Und er ist sehr involviert gewesen als Regisseur in die Serie The Young Pope and The New Pope. Jude Law unter anderem.
Ja.
Sehr, sehr interessanter Filmemacher, auch jemand, der Bilder und Kamerabewegungen und so ins Kino bringt, bei denen ich einfach nur staune. Und jetzt sein neuer Film, Die Hand Gottes, hat ebenfalls in Venedig seine Premiere gefeiert, dort auch ziemlich gute Kritiken bekommen, sogar den Silbernen Löwen, den zweitwichtigsten Preis des Festivals im Wettbewerb. Also das verspricht schon sehr viel. Und was mich bei The Hand of God lockt, ist dieses Versprechen, dass das so sein persönlichster Film zu sein scheint. Also Entschuldigung, er verarbeitet da ein bisschen seine Jugend in den 80er Jahren in Neapel, wo sich vieles um, keine Ahnung, diese kleine Welt dreht, in der er da aufwächst, und auch vieles über Fußball. Da habe ich jetzt nicht so die Connection dazu, aber vielleicht ist Sorrentino der Mensch, der mich da heranführt. Und die insgeheime Hoffnung ist, dass das so ein Film werden könnte, eben wie ihn Alfonso Cuarón damals mit Roma gemacht hat. Das ist ja auch ein Regisseur, der davor unter anderem den dritten Harry Potter-Film gemacht hat, den Gravity-Film, George Clooney, Sandra Bullock im Weltraum. Also der sich eigentlich an so einen Punkt gearbeitet hat. Auch hier Children of Man, ganz fantastischer Science-Fiction-Film, wo er richtig großes und richtig gutes Hollywood-Kino geschaffen hat und dann zu Netflix gekommen ist und gesagt hat, die kreativen Freiheiten, die mir jetzt dieser Streaming-Anbieter zur Verfügung stellt, die stecke ich jetzt in einen ganz persönlichen Film. Und herausgekommen ist dann auch ein Schwarz-Weiß-Film, das eben einen Teil seiner Kindheit verarbeitet hat. Und das ist bis heute ja, nee, ich glaube, das ist sogar mein Lieblings-Netflix-Film, der bisher entstanden ist, wenn ich nicht lüge. Aber nicht, also mir fällt jetzt auch nichts anderes ein. Also selbst sowas wie der Irishman kommt nicht daran, weil Roma ist wirklich so ein einmaliger Film, wo du weißt, der hätte unter anderen Umständen vermutlich nicht entstehen können. Und vielleicht ist da die Hand Gottes auch etwas, was in eine ähnliche Kerbe schlägt. Bin ich sehr hoffnungsvoll, auch wenn ich jetzt von dem Loro, dem letzten Sorrentino, nicht so begeistert war, gibt es dann immer noch den La Grande Bellezza in der Filmografie. Und da bin ich wirklich sehr, sehr freudig drauf.
Ja, da bin ich auch gespannt. Die einzigen Bedenken, die ich so ein bisschen habe, sind, dass ich denke, eigentlich ist das ein Film, der in meinem Kopf ins Kino gehört, den ich also gerne auf der großen Leinwand sehen
Da,
würde.
das ist eh bei allen Filmen das Problem.
Bei allen Filmen. Also Netflix sollte einfach ein Kino öffnen für alle Kinogänger und dann die Streaming-Sachen vorab zeigen. Und manche Sachen kommen ja tatsächlich auch oder sind geplant, ein bisschen vorher zu
Ja.
veröffentlichen. Mal gucken, ob das in Deutschland auch funktioniert,
Also
dass man das auch kann.
rein aus Erfahrung kann ich sagen, hier in Berlin sind wir schon in einer sehr privilegierten Situation, dass ich hier schon wirklich den einen oder anderen Netflix-Film auch auf einer relativ großen Leinwand gesehen habe. Also Netflix verfolgt das definitiv, aber ich glaube, es ist halt nicht flächendeckend. Also da musst du wirklich schon an einem Ort wohnen, wo, glaube ich, sehr viel Kino möglich ist.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und damit kommen wir noch zu unserem letzten Vorschau-Tipp, der, wie sollte es anders sein, am 24.12., also zu Heiligabend, zu Netflix kommt. Und da haben sich natürlich was ganz besonders Großes aufgehoben, und zwar die neuen Adam McKay-Film, der da heißt Don't Look Up. Wem Adam McKay jetzt erstmal auf dem ersten Begriff nicht ein Begriff ist, der hat bestimmt schon von seinen Filmen gehört wie The Big Short oder Stiefbrüder oder Anchorman. Und dieses neue Werk wird eine, ja, ich nenne es mal Sci-Fi-Tragikomödie, also sehr interessante Genremischung. Und es geht um zwei Astronomen, die auf eine gigantische Pressetour gehen, um die Welt vor der Ankunft eines Kometen zu warnen, der auf die Erde zurast und sie zerstören wird. Und das hört sich erstmal alles sehr skurril an. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass in den Hauptrollen Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence zu sehen sind, die beide jetzt eigentlich 2 Jahre Schauspielpause hatten und wo wir eigentlich schon wieder nach Lecht sind, mal wieder einen neuen Film von ihnen zu sehen, ist das ja die spannendste Rückkehr schlechthin, die da so kommen kann. Und wenn wir dann noch die ganze Liste der Nebenrollen lesen von Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron Perlman, Timothy Chalamet, Ariana Grande, Scott Mascuti, Kate Blanchett und Meryl Streep, kann ich gar nicht alles in einem Atemzug sagen, dann wird das bestimmt ein weihnachtliches Fest, oder Matthias?
Ja, also ich komme mir fast schon blöd vor, dass ich bei Red Notice gemeint habe, da ist alles da Power versammelt. Da ist Don't Look Up, glaube ich, doch nochmal einen Gang höher geschaltet. Also selbst hier, ich weiß gar nicht, hast du Himesh Patel und Ron Perlman schon genannt? Das geht ja immer weiter. Dieser Cast, ich hoffe halt, es ist auch ein richtig guter Film und nicht einfach nur so ein Schaulaufen. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was dabei herauskommt, dass einfach Talente gesammelt und vermutlich irgendwo verschwendet werden, sondern ich hoffe da wirklich, dass da ein Netflix-Film rausgekommen ist, der sehr witzig ist. Ja. Und aber auch ziemlich geistreich, glaube ich, mit seiner Thematik umgeht, da könnte er ja schon wirklich was Interessantes zu sagen.
Ja, da insbesondere Leonardo DiCaprio seine Projekte ja sehr genau auswählt, hoffe ich einfach mal darauf, dass er da auch wieder ein Händchen und Gespür für einen guten Stoff bewiesen hat.
Ich finde das sehr spannend, dass DiCaprio so einer der letzten riesengroßen Kinostars, wo ich eigentlich dachte, er hält sich diese Karriere ein bisschen länger exklusiv Kino, dass er jetzt nach Once Upon a Time war ja sein letzter Film der Tarantino, dass er da jetzt diesen riesen Netflix-Film anführt. Es ist wirklich eine sehr interessante Bewegung, die da stattfindet.
Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Und damit kommen wir jetzt auch langsam zum Ende. Wir haben so viel über Netflix geredet, dass ihr jetzt eigentlich den ganzen Streaming-Dienst noch mal von vorne durchbingen könnt. Nicht nur Serien, sondern auch Filme gibt's da natürlich sehr viele. Und ich werde euch auch noch ein paar einzelne Texte zu den Filmen, die wir besprochen haben, in die Shownotes legen, wenn ihr da noch ein bisschen was nachlesen wollt von Sachen, die Matthias und ich hier gehypt haben. Und damit bleibt mir jetzt zum Ende vor allem natürlich noch übrig, ein großes Dankeschön zu sagen an euch, unsere lieben ZuhörerInnen, die ihr Streamgestürmer immer so fleißig mit euren Ohren unterstützt. Sagt uns gerne Bescheid, ob ihr gerne mal mehr über Filme auch im Streaming-Bereich hören wolltet oder ob euch die Serienausrichtung lieber ist. Schreibt uns Feedback und macht es wie zum Beispiel Janis, der uns jetzt gerade zur September-Vorschau was geschrieben hat. Matthias, kannst du mal vorlesen, was uns Janis geschrieben hat?
Ja, hat geschrieben: Moin Podcast-Team, vielen Dank für die September-Tipps. War wie immer sehr hilfreich und informativ. Ohne euch würde ich doch glatt Why the Last Man verpassen. Ich hatte nach dem Durchsuchten des Graphic Novels schon auf eine Serienumsetzung gehofft, aber war nicht mehr auf dem aktuellen Stand des Projekts, da es ja so viel durcheinander gab. Vor allem aber möchte ich mich bei Andrea bedanken und dir eine schöne Zeit mit Kind wünschen. Ich hoffe, du kommst nach der Babypause wieder. Und ich glaube, da können wir uns anschließen. Andrea, dir eine sehr schöne Zeit mit Kind und hoffentlich kommst du wieder. Und natürlich vielen Dank für diese lieben Worte. Das ist immer sehr schön, wenn so Feedback reinkommt. Und keine Ahnung, wir sehen uns zwar hier über Skype miteinander verbunden, aber man redet ja doch immer in so eine leere Podcast-Welt hinein. Und diese Feedback-Nachrichten sind ja dann immer der beweist, dass es irgendwo ankommt und Menschen glücklich macht. Das freut mich immer sehr.
Ja, das auf jeden Fall. Und Andrea hat jetzt definitiv auch, wir haben es natürlich auch schon weitergereicht, aber auch hier nochmal gehört, dass sie vermisst werden wird von uns und von euch da draußen. Und wir freuen uns, wenn ihr euch eure Meinung hier auch uns zuschickt. Da kommt alles an, wo es ankommen soll. Und dann, bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, abonniert gerne unseren Podcast Streamgestöber, dann kriegt ihr immer Benachrichtigungen bei Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, wenn ihr wissen wollt, wann eine neue Folge da ist, also eigentlich immer Mittwoch um 5 Uhr morgens, aber ihr müsst nicht um 5 Uhr morgens aufstehen. Und hinterlasst uns gerne Kommentare bei iTunes oder Podcast Addict und bewertet uns da gerne, damit wir sichtbarer werden. Und schickt uns ansonsten Feedback oder Verbesserungswünsche, gerne auch Sprachnachrichten an podcast@moviepilot.de oder folgt uns auf Twitter unter streamgestoeber. Da findet ihr uns dann auch und erfahrt auch immer, was gerade Neues los ist. Und wo können denn unsere lieben HörerInnen dich außerhalb des Podcasts konsumieren, Matthias?
Oh Gott, konsumieren. Ihr könnt Texte von mir konsumieren, lesen, wäre auch gut. Auf moviepilot.de natürlich, oder ihr könnt mir auf Twitter folgen, da bin ich als @bibelbrox mit 3e unterwegs, oder ihr findet mich unter meinem ganz normalen Namen, Matthias Hopf. Wo bist du?
Genau. Und ich bin ebenfalls bei Moviepilot natürlich mit Texten als Esther Stroh oder Strawstar und bei Twitter und Instagram als Straw-Star. Und ja, weil ich gerade aus dem Urlaub zurückgekommen bin, könnt ihr da vor allem viele Urlaubsfotos sehen, was man schön in Deutschland angucken kann, wenn man das Land im Urlaub nicht verlässt. Und ansonsten, ja, würden wir sagen, nehmt euch ein paar Filmwünsche zu Herzen, lasst uns gerne wissen, was ihr davon denkt, was wir hier empfohlen haben, ob eure Meinung da auseinandergeht und streamt was Schönes. Tschüss.
Ciao.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.